Bewegt Bild Banausen.
Lisa ist wieder am Start, es sind China-Wochen.
Jetzt, China-Wochen.
Ja, sind denn immer noch China-Wochen?
Ja, natürlich.
Ich könnte mich ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, dann musste jede Episode einfach hier sein und dann können wir die Intro auch immer wieder einspielen.
Mhm. Voll gut.
Du bist die einzige Person, die ihre eigene Intro gekriegt hat, oder? Das hatten wir bisher noch nicht, glaube ich. Das
stimmt.
Ist jetzt Premiere.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
Isa. Ich habe meine Intro aber auch selber offensichtlich eingesprochen,
ja,
ohne
natürlich.
Es zu wissen.
Die, aber Lee hat sie zusammengebastelt zu einer funktionierenden Intro.
Das stimmt. Das hast du fantastisch gemacht.
Ach,
ich bin sehr stolz auf dich.
Ganz fantastisch, ja. Ganz fantastisch.
Vielleicht können wir das dann noch an McDonald's verkaufen.
Oha. Ja. Mal gucken.
Ne? Vielleicht können wir alle noch ein bisschen Profit draus schlagen.
Ja, die haben auch coole Ideen auf jeden Fall, was die China-Wochen angehen. Wenn sie die Burger da benennen und so, da sind schon auch sehr, sehr wahnwitzige Sachen dabei.
Ein Wortspiel,
ja,
nach deinem Geschmack.
Wahnwitzig.
Mhm. Ja, nennen wir es wahnwitzig.
Let's not
kreativ.
Call it racist.
No, it's not racist. Ja, wir hatten auch Bedenken, ob wir jetzt politisch korrekt mit dieser Intro agieren, aber dann dachten wir so.
Wahrscheinlich nicht.
Ist ja selbst eingesprochen. Wahrscheinlich
Ihr
nicht.
Bedenken.
Hin und wieder kommen die auf, ja.
Bewegt mich.
Ist aber immer nur so ein kurzer Anflug, also hält ja auch nicht lange.
Ja, ja.
Nee, es ist nur eine hundertste Sekunde und dann denken wir, ach, what the fuck.
Nein, ihr habt alles richtig gemacht. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt.
Sehr gut.
Ja, schön.
Muss sein.
China-Wochen.
China-Wochen. Du bist ja wieder am Start. Du warst schon in der Supporter-Episode dabei. Und heute nochmal. Und wieder aus Wien. Ihr seid nach wie vor beide in Wien.
Immer noch.
Immer noch.
Ja.
Guess auch noch.
Ja.
Und gibt's
noch am Start hier.
Gibt's neue Geschichten? Hast du was Neues, Grandioses gesehen, worüber du berichten kannst?
Aus der österreichischen Hauptstadt. Jeden Tag habe ich hier irgendwelche grandiosen Sachen gesehen, die mir komplett neu sind. Die, ja, sind ja schon ein paar Sachen, die hier anders laufen auf jeden Fall als bei uns.
Mhm.
Die haben zum Beispiel kein Pfandsystem. Ich muss mich erstmal überwinden, die ganzen Dosen und Flaschen einfach in den Müll zu werfen. So, das ist für die so.
Wie, es gibt kein Dosenpfand in Österreich?
Nee, gibt's
Nein.
nicht. Hier gibt's kein Pfand.
Hier wird recycelt.
Ha. Huh.
Ja. Und das ist für Gäste richtig. Ich merke richtig, wie es ihnen so richtig Überwindung kostet, diese Dose wegzuschmeißen. Hier in der Wohnung liegen überall so Flaschen, stehen überall Flaschen vor ihm rum.
Die stehen einfach auf Tisch.
Weil er sie nicht wegschmeißen möchte.
Und dann gehe ich an der Mülltonne vorbei und da liegen so lauter Flaschen und Dosen drin. Und ich denke so, okay, irgendwie ist das falsch. Ich habe mich auch mit Otto getroffen und hab noch irgendwie eine Cola-Dose getrunken. Und da war eine Mülltonne ein Stückchen weiter und ich meinte dann auch zu Otto, ja, ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt, aber wir packen unsere Flaschen halt immer neben die Mülltonne, damit die Obdachlosen das halt einsammeln können. So. Und jetzt weiß ich auch, warum er mich so komisch angeguckt hat. Warum der wahrscheinlich überhaupt nicht wusste, wovon ich rede. Warum ich meine Dose jetzt nicht in den Müll werfen, sondern daneben stelle. Jetzt macht es natürlich Sinn.
Ja.
Also.
Ja, so ist das bei uns. Bei uns kommt nichts daneben. Wahrscheinlich dachten
wir
alle sowas für ein Assi.
Wahrscheinlich, ja. Guck mal, stellt sein Müll auf die Straße.
Ja.
Kann nur ein Berliner sein. Ja, und dann haben wir wieder ein bisschen Touri-Späße gemacht. Da war ich gestern auf dem, wie hieß der Turm?
Donauturm.
Der Donauturm. Und das ist ein sehr hoher Turm, von dem man aus der Spitze, also Fernsehturm ist. Da kann man halt von oben, hat man eine famose Aussicht.
Mhm.
Kann sich ins Café setzen und das Café dreht sich tatsächlich, dass du jede Perspektive nochmal mitbekommst, während du da deinen Kakao mit Sahne isst oder deinen Kuchen trinkst und deinen Kuchen isst.
Genauso wie es sich anhört. Wir haben so Peak Old Person Tourism gemacht.
Ja, ja, wirklich Old Person Sightseeing Tour. Danach waren wir in so einem Weinbaugebiet, sind da einfach nur durchgefahren, kurz mal ausgestiegen und dann wieder weitergefahren. Ja, und da wurde auch kommentiert, warum ich da so eine dicke Jacke anhabe und voller Neid habe ich da von den ganzen Berlinern gehört, dass die da mit T-Shirt rumrennen und dass sie irgendwie 25 Grad habt, während wir hier bei 12 Grad und kaltem Wind durch die Straßen spazieren.
Naja, die letzten beiden Tage war echt schönes Wetter.
Ja, heute ist wieder vorbei?
Ja, schön.
Ja, ziemlich.
Okay, na gut, trotzdem wahrscheinlich warm, oder?
Ja, geht so. Also war jetzt auch die letzten Tage, es war zwar in der Sonne schon echt warm, aber ging ordentlicher Wind und das war nicht immer cool. Und dann zwischenzeitlich hat es auch angefangen zu regnen und so. Also so wirklich ist das jetzt noch nicht Sommer.
Mhm.
Mhm. Also wir haben gerade nur Wind.
Auch schön.
Und Regen von allen Seiten und ja.
Ja,
das
ist Podcast-Wetter.
Deshalb, weil wir,
Stramm.
Genau, das ist deshalb, was wir, weil wir in einem Kessel sind hier in Wien. Und durch den Kessel zieht halt der Wind so gut durch rein. Ja.
Wien, Stuttgart. Ich hab ein paar
Sachen. Gess, rezensier doch mal Wien. Wie viele Punkte würdest du denn Wien geben?
Oh, Wien ist toll. Ich mag Österreich. Also man merkt schon so dieses Grantlerische, was so das Image ist von den Einwohnern, hat man immer wieder mal mitbekommen, so bei irgendwelchen Uber-Fahrern, wenn die sich halt auslassen und schön irgendwie die ganze Fahrt über irgendwas irgendwie zetern. Und allgemein, wenn irgendwie Fahrradfahrer gekreuzt werden, dann merkt man schon, okay, die Österreicher, die granteln schon gerne, wie es so schön heißt. Aber die Stadt an sich.
Ist das in Österreich nicht auch so, wie jetzt irgendwie in den USA oder in Deutschland, dass dann die Leute in der Hauptstadt sich ein bisschen für was Besseres halten und sich nicht so richtig zugehörig zum Rest fühlen?
Ja.
Na klar.
Ja, ja. Okay, eben.
Das hat mir auch Otto gesagt, dass die ganzen Regionen außerhalb von Österreich, dass da immer heißt, ja, die Wiener wieder.
Ja,
die
Wiener
haben es entschieden. Mhm. Ja, die Wiener sind schuld, weißt du so. Das ist halt die setzt halt die Regierung und die machen halt die Entscheidung und deswegen, ja, die Wiener haben es mal wieder irgendwie verbockt.
Mhm. Naja, und für die Wiener sind die Wiener Österreich. Also, wenn der Wiener spricht, dann spricht er für ganz Österreich, weil der Wiener per se ist einfach Österreich.
Mhm. Natürlich tut er das.
Ja.
Aber wir grüßen natürlich auch den Rest Österreichs.
Wie in Paris.
Weil wir haben da,
ja, ein bisschen.
Wir haben da echt eine Menge Hörer und eine Menge Gefolgschaft da aus diesem Land. Insofern freue ich mich natürlich sehr.
Was ein wunderschönes und vielfältiges Land ist und eben nicht nur aus Wien besteht.
Absolut.
Ja.
Für die es nicht wussten, Isa ist ja auch keine Wienerin. Isa ist ja jetzt hier zugezogen, aber ist ja Vorarlbergerin. Mhm. Ursprünglich, das ist ja auch eine ganz andere Baustelle.
Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Gess Vorarlberg richtig ausgesprochen
hat. Stimmt, ja. Glaube ich auch. Siehst du, hat sich schon gelohnt, der Österreich-Aufenthalt. Ey, hast du was dazugelernt?
Wahnsinn. Geil. Allein dafür.
Ich gehe sogar noch weiter. Ich habe in der Cinema ein bisschen was gelesen. Also so in einer Zeitschrift habe ich mir was durchgelesen, irgendeine Filmrezension.
Mhm.
Und ich habe die Filmrezension in meinem Kopf mit einem österreichischen Dialekt gelesen, warum auch immer.
Okay.
Das war so, als wenn
er, schräg.
Das war wirklich weird. Das war so, als wenn ein Österreicher mir die vorliest. Insofern bin ich hier schon, sowas wie ein Einheimischer.
Fühlt sich schon ein bisschen zu wohl, ne?
Ja, meine Gedanken.
Reist du morgen trotzdem ab, oder?
Ich reiß trotzdem ab, ja.
Gess wohnt jetzt bei dir.
Ja, ich wollte gerade sagen, so. Ich muss mal in den Schränken gucken, ob er sich schon häuslich eingerichtet hat, heimlich. Mhm.
Bist du froh darüber, dass ich abreise?
Nein, natürlich nicht.
Ah, das muss ich jetzt sagen.
Kannst natürlich du noch Monate nicht. Bleiben?
Nee, ich zieh jetzt
wie so,
erstmal zu
wie Joey, weißt du? Du wärst dann wie unser persönlicher Joey.
Euer persönlicher Joey, okay.
Liegt die Latte nicht besonders hoch, Gess. Ist schön.
Ja, hallo, ich liebe Joey.
Ach so.
Der ist halt sympathisch, aber dumm.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Vom Intelligenzquotienten auf jeden Fall nicht der hellste der Truppe. Aber Isa darf das, weil die mich im Quizduell immer. Mit einer perfekten Runde nach der anderen hat sie mich immer geschlagen. Insofern, ist wirklich die schlauste Person beim Umkreis. Also, wenn einer das darf, dann sie. Ist eine sehr schlaue Chinesin.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen gedisst.
Ich wollte gerade sagen,
okay.
Er meint in seinem direkten Umkreis, jetzt gerade.
Jetzt gerade.
Mhm. Nee, die ist schon auch da irgendwo in den Top 20. Also, so ist nicht. Also.
Nee, für die, nicht mal für die Top 10 hat es gereicht. Was? Nee, Top 20. Okay.
Nein.
Ja, danke.
Ja, ich wollte nicht zu viel Honig unter den Mund schmieren. Ja. Aber ja, der nächste Besuch wird auf jeden Fall auch kommen. Und ich habe ja auch eine Menge nicht gesehen. Die ganzen Museumstouren und so, die ich eigentlich machen wollte und Ausstellungen, da war ich gar nicht. Also wir sind nur außen irgendwie natürlich in dieser tollen Landschaft mit den Museen da lang spaziert.
Ja.
Drin war ich gar nicht. Und es gibt noch einiges zu entdecken hier. Also. Der vierte Besuch wird folgen.
Könnt ihr auch mal einen Bewegtbild-Banausen-Field-Trip machen.
Ja, das wäre auch mal eine Idee.
Mhm.
Genau so.
Das fände ich ein bisschen witzig, wenn ihr euch so Pfadfindermützen aufsetzt und so nach Wien kommt.
Ja. Ich habe ja schon Connections gemacht. Ich war ja Poker natürlich, habe ich mir nicht nehmen lassen, weil die feinen Herren des Hauses gehen ja hier um 20.30 Uhr schlafen.
Du bist die Härte, ey. Museum-Touren lässt du aus, aber Pokern muss sein.
Ja, sagen wir mal so, um 21 Uhr dann noch ein Museum zu finden, was aufhat, ist nicht so leicht.
Ach
aber
so.
Das Casino hat bis 4 Uhr auf, also es da sind andere Aktivitäten halt, die man machen kann.
Mhm.
Und da habe ich einen DJ kennengelernt aus Wien. Der ist das neben
mir. Ach so ist das.
Das hat der Wiener DJ sich mit dem Berliner DJ ein bisschen ausgetauscht und unterhalten. War ganz interessant. War echt ein
so lustiger
was machst Zufall.
Du also nachts um 3?
So was mache ich um 3.
Bei dir.
Ja. Und da komme ich hier betrunken reingestolpert.
Ja. Mhm. Holter die Polter.
Holter die Polter.
Okay.
So ist das.
Hast krachen lassen.
So.
Aber ich glaube, ja, wir machen gleich. Aber das Publikum freut sich natürlich sehr, dass du, dass du zurück bist. Und deswegen wollte ich jetzt Lee nochmal anhauen, ob du jetzt noch wirklich Fragen an Lisa hast, weil du hast sie ja lange nicht gesehen und gehört.
Lee, hast du denn irgendwelche Fragen an mich? Das fühlt sich gerade an wie so eine
Ich glaube nicht, also rund um das Kind würde mich wahrscheinlich einiges interessieren, aber ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die Plattform, um das zu besprechen.
Definiere denn einiges.
Heute ist Muttertag.
Es ist Muttertag.
Siehste, alles Gute zum Muttertag.
I'm in the mood, danke. I'm in the mood.
Dein erster Muttertag.
Um mein Kind. Ja, ist mein erster Muttertag.
Also wann Fragen übers Baby, wenn ich jetzt...
Das stimmt. Mhm. What do you want to know?
So spontan fällt mir da nicht wirklich was ein. Nein, weil also so die Basics, die haben wir ja schon geklärt, so ist alles cool gelaufen, alle Beteiligten sind gesund und wohlauf und alles fein. Das ist das Wichtigste erstmal bei so einer ganzen Geburtsaktion, glaube ich.
Ja.
Oder?
Ja, ja. Recht. Leicht geschädigt sind wir auf jeden Fall alle, aber das Kind ist gesund. Hm. Das ist doch die Hauptsache. Ich habe gelernt, dass man immer sagen muss, das ist die Hauptsache. Hauptsache, dem Kind geht's gut.
Ja, aber ist ja irgendwo so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, das ist so das Mutterdasein. Das ist das, was sich ändert. Dass man wirklich alles zurückstellt und eben wirklich nur noch sagt, Hauptsache, dem Kind geht's gut. Da geht man dann auch schon mal um 19.30 Uhr ins Bett.
Ja, das ist so krass. Aber das sagen halt wirklich alle unisono, dass das so das Ding ist, was alle vereint. Also in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, gibt's nur noch diesen einen Fokus oder so. Die Priorität ist halt ganz klar, erstmal das Kind.
Ja, klar. Also, weil so, es geht ja auch darum, ein Leben zu erhalten.
Ja, eben, ist halt aufgeschmissen ohne dich, ne? Klar.
Ein bisschen, ja. Also, wenn sie sich irgendwann mal selber versorgen kann, so mit 3, dann sieht es natürlich schon wieder anders aus.
Mit 3, also den ersten Job, ja? Okay.
Ja, mit drei wird ausgezogen, was los?
Ja, chinesische Erziehung halt. Ja, mit 6 muss man da schon irgendwie eine Chefetage leiten. Also insofern ist klar, dass man dann jetzt 3, mit 3 wird man dann langsam selbstständig.
Okay.
Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Das Kind bleibt natürlich, bis sie 12 ist.
Sehr gut.
Immerhin.
Ja. Ja.
Aber sag mal, hat das Kind denn jetzt auch einen österreichischen Pass?
Ja, sowohl als auch.
Und einen deutschen? Mhm. Geil.
Eine Doppelstaatsbürgerschaft.
Cool.
Ja.
Na, geht mit Österreich auch.
Wie lange ging dein... Ja. Mach mal.
Was?
Nee, was wolltest du fragen? Mach mal erstmal.
Ich habe nichts gefragt. Ich habe nur festgestellt, das geht in Österreich demnach also auch mit den doppelten Staatsbürgerschaften. Das geht ja nicht überall.
Ja, es ist ein bisschen... Länderregelung. Also es ist ein bisschen kompliziert gewesen. In Deutschland geht das auf jeden Fall. In Österreich gab es eine Neuerung, weil normalerweise hätte sie sich mit 18 Jahren entscheiden müssen, ob sie die eine oder andere Staatsbürgerschaft behält.
Ach, also doch, okay.
Aber es ist jetzt, es ist jetzt irgendwie neu, dass sie, wenn ein Elternteil Österreicher oder Österreicherin ist, dass sie die Doppelstaatsbürgerschaft behalten darf.
Mhm. Okay.
Genau.
Ja, siehst du, mit der Schweiz war das nämlich auch so.
Zugeschlagen.
Ja, das haben die auch irgendwann geändert. Früher musste man sich auch mit 18 entscheiden, welchen Pass man behalten möchte.
Ja, nee, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen das so und das läuft auch echt ganz gut. Das finden wir gut, dass sie beide hat. Und ja, irgendwann, wenn sie sich irgendwann entscheiden möchte, dann soll sie sich entscheiden, aber sie muss halt nicht.
Hm. Nee, schadet ja nicht. 2-2.
Ja. Deswegen. Dein kleiner Weltenbürger.
Nicht schlecht. Und wird ja auch dreisprachig erzogen.
Dreisprachig, beziehungsweise wir versuchen natürlich viersprachig, aber das
Serbisch ist die vierte Sprache, oder?
Ja.
Zählst du jetzt Österreichisch da mit oder was sind die 3 oder 4 Sprachen?
Nein, also wir wollen Deutsch, Arabisch, Chinesisch als Basissprachen und Englisch halt noch so ein bisschen nebenher mit. Aber das kriegen sie sowieso mit. Also Englisch ist ja mittlerweile auch echt an jeder Ecke zu hören und ich glaube in der Kita reden die ja auch schon mittlerweile alle Englisch.
Ja.
Deswegen wird da jetzt kein Fokus drauf gelegt, aber Deutsch, Arabisch, Chinesisch ist so die Haussprachen.
Okay.
Mach einfach Banausenerziehung und wenn die dann anfängt, Kinderfilme zu gucken und hier Paw Patrol und so, einfach alles im Original. Einfach nicht die Synchro-Version, sondern wenn die immer die UV-Kinos besuchen und die Kinderfilme in Englisch gucken.
Genau. Mal gucken, was für arabische Kinderfilme es so gibt.
Oder so.
Ja, dann wird das interessant. Nein, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du von klein auf mit so vielen Sprachen konfrontiert wirst.
Voll, ja. Das
ist natürlich super.
Ja. Ja, und vor allem, ich glaube, also ich halte nichts davon, irgendwie Babys zu drillen, aber wenn sie es sowieso mitbekommt, weil wir halt diese Sprachen sprechen, da ist ja kein Zwang dahinter, ne? Also ich setze sie ja jetzt nicht hin und dann soll sie irgendwie Chinesisch lernen oder irgendwelche Schriftzeichen, sondern
ach so,
sie kriegt das ja zwangsläufig mit und lernt das eben quasi durchs Zuhören.
Ja, und bis 5 Jahre ist das mit dem Erstspracherwerb halt auch wirklich geil. Du kannst alles aufsaugen, da gibt's auch nicht wirklich ein Limit. Das ist
überhaupt
schon cool.
Nicht. Ja, und deswegen finde ich, also solange sie Spaß daran hat und solange sie das wirklich dann auch nicht irgendwann verwechseln und es irgendwann sprachliche Probleme gibt, sage ich mal, das werden wir das weiterhin so handhaben.
Voll gut.
Ja. Ne? Also irgendwann wird June hier sitzen und mit 6 Jahren einen Film auf Arabisch, Chinesisch und Deutsch rezensieren.
Da freuen wir uns drauf.
Geil. Ja.
Auf die ersten 3-sprachige Rezension.
Du Paw Patrol.
Du wirst dann hinter ihr stehen und alles in Sign Language nochmal übersetzen.
Ja, genau.
Okay.
Guter Plan.
Dann kriegen wir aber einen Inklusionspreis, du.
Ja, aber hallo.
Aber dann wird Grimme hier verliehen.
Wer, wenn nicht wir?
Ja.
Den Inklusionspreis.
Ich glaube, für den Grimme-Preis müssen wir tatsächlich
Intro
mehr.
Wie war das Intro
nochmal? Inklusionspreis 2026 geht an die Bewegtbildbanause.
Voll gut.
Realismus pur.
Ja.
Ja, da wollen wir Isa nicht weiter auf die Folter spannen, weil ich glaube, der längste Schlaf, den du hattest, zusammenhängt seit der Geburt, war wie lange? 5 Stunden?
2 Stunden.
2 Stunden. Okay, ja, das ist nicht viel.
Nein, ich laufe nur auf Adrenalin und Endorphin.
Ja,
Adrenalin und Endorphin. Aber das ist krass, ne, wie der Körper da mitmacht.
Ey, ich hinterfrage es einfach nicht, weil ich glaube, wenn ich anfange, es zu hinterfragen, wie mein Körper das mitmacht, klappe ich einfach zusammen. Ja.
Naja, abgefahren.
Ja, so ist es. Also, falls ich irgendwie anfange, Quatsch zu erzählen oder irgendwie anfange, hier unkontrolliert zu sabbern.
Dann bist du richtig.
Naja,
dann
unsere Episoden, die wir so total übermüdet aufgenommen haben, das waren oft die besten.
Ja?
Mhm.
Na dann.
Ja, dann.
Leute, ich bin voll am Start.
Kann nur gut werden. Ja, geil. Ja, Programm sieht so aus, wir haben heute jeder ein Projekt und dann haben wir noch einen gemeinsamen Film. Du hast dir dann einen Blockbuster ausgesucht und den bringen wir natürlich ganz am Ende.
Kannst du dann erzählen, warum sie sich den ausgesucht hat? Weil der Film aus der Support-Episode und der Film aus dieser Episode wurde eigenhändig von Isa gepickt.
Mhm. Jawohl.
Und das hat auch ein paar Gründe. Mhm. Und ja, das ist der Fahrplan.
Sehr gut.
Und vielleicht können wir an der Stelle nochmal, einen Punkt nachreichen für einen Film, den ich hier gesehen habe, weil ich nutze ja auch zwischendurch immer wieder die Zeit, gerade hier in den Pausen mal so Filme nachzuholen, die du schon mal rezensiert hast. Und du hast ja das Poster frecherweise komplett durchgeforstet. Und da hole ich auch den einen oder anderen Film nach, den von dem Filmposter, das Erik uns geschenkt hat. Und da habe ich mir jetzt mal ein Anime angeguckt, der aus vielerlei Ecken sehr gemocht und sehr geliebt ist. Und der ist mal nicht aus den Ghibli-Studios, wie ich es gelernt habe, wie es heißt. Und der heißt Your Name. Und ist einer der erfolgreichsten Filme, die in Japan überhaupt gelaufen sind. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Und ich sag mal so, also kommst du an die Klingel ran?
Ja.
Na dann. Lass mal das Klingeln ertönen, weil viele geben diesem Film 5 Sterne und sind hellauf begeistert und ich hoffe, ich pickel euch nicht wiederholt an den Karren, wie bei so manchen anderen Rezensionen. Aber der Film ist sehr liebevoll gemacht. Die Story ist super interessant von diesen beiden Seelenverwandten, die so die Körper tauschen. Aber alter Falter, ist das kitschig. Meine Fresse. Mhm. Also wirklich hier mit Streichern und Klaviermusik, während die irgendwie den Meteor zugucken und während die Wolken so vorbeiziehen. Und ich denke so, boah, Alter, das ist wirklich Kitsch vom Allerfeinsten. Mhm. Aber sehr liebevoll animiert, also alles technisch super. Von mir auch 7 Punkte. Du hast ihm auch 7 Punkte gegeben. Ich habe jetzt nicht in die Rezension reingehört, was jetzt genau bei dir auszusetzen war. Ich bin nicht bei diesen voller Punktzahl und bester Anime aller Zeiten. Mhm. Weil ich komme da nicht drum herum zu sehen, dass da das ist schon sehr, sehr schmalzig, dass die Story schon sehr schmalzig daherkommt.
Mhm.
Aber gut.
Ja, voll.
Ja, cool.
Da könnt ihr die Klingel gleich nochmal klingeln.
Du bist bei 7 Punkten?
Ja.
Mensch.
Ja.
Ja, Mensch. Was für ein Einstieg.
Ja, geil.
Das ist, und Isa ist aus der direkten Nachbarschaft der, des Herkunftslands dieses, dieses Films. Und das will dann schon was heißen, ja.
Als das will was heißen,
da. Als Thailänderin, wenn du da auch noch mitklingelst, das ist ja noch verdächtiger. Mhm. Ja, dann von uns allen leider nur 7 Punkte. Damit haben wir ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal, weil die anderen Podcasts sind da wahrscheinlich ein bisschen höher. Wenn ich mir so die Bubble angucke und was bei Letterboxd so an Punkten verteilt wird,
die ist feiern das schon den alle hoch. Noch, ne?
Die feiern den alle extrem. Also sind alle irgendwie bei 4 Sterne, 4,5 bis 5 Sterne. Die 3,5 Sterne Bewertung, wo ich halt landen werde, das ist schon wirklich schon ein sehr elitärer Kreis.
Hm.
Ja.
Okay, cool. Hast du noch was geguckt? Also nachgeguckt jetzt?
Nee, ansonsten habe ich Serien geguckt oder so, aber Filme habe ich ansonsten nicht nachgeguckt weiter. Ich habe hier unsere Filme nachgeguckt, die ich, oder beziehungsweise ein paar Filme geschaut, die ich dann in den nächsten Folgen bringe.
Mhm.
Aber so als Rewatch war das der einzige.
Okay.
Und ich muss dazu sagen, ich war aber auch ein bisschen unmotiviert oder beziehungsweise abgeturnt, weil der Gastfernseher oben, als ich eingezogen bin, die ersten 2-3 Tage, hatte der so eine Einstellung, dass der diese unsägliche HFR-Optik hatte, die wir hassen.
Ja.
Und ich wusste nicht, wie ich das rauskriege, weil das waren irgendwie 19 Fernbedienungen oben. Die eine irgendwie für den Adapter, für die HDMI, wo die HDMI-Kabel reinkommen, die andere für den Fernseher, der dritte irgendwie für eine Soundbar, die gar nicht oben war, sondern unten. Und das war der ursprüngliche Wohnzimmerfernseher und die feinen Herrschaften hier haben ja ihren Fernseher aus Berlin mitgenommen.
Mhm.
Und ich beschwert er sich gerade wirklich darüber, dass er einen eigenen Fernseher in seinem Zimmer hat?
Pass auf, der Fernseher ist super. Ich wusste nur nicht, wie ich die Einstellung rauskriege. Und dieses HFR, das sah so schlimm aus. Ich habe Modern Family angeguckt und es sah aus wie Lindenstraße. Mhm. Ohne Scheiß. Ich habe nicht einmal gelacht, weil es einfach mal so scheiße aussah, obwohl es lustig war. Aber es war so eine dumme Optik.
Ey, ich komme da auch nicht drauf klar. Bin da voll bei dir. Das wirft mich raus, total.
Ja. Und irgendeinen Film habe ich dann angefangen und dachte so, nee, auf keinen Fall. Ich gucke jetzt hier irgendeine Scheiße oder so. Und dann haben wir aber hier, nach 2 Tagen haben wir dann geschafft, diese HFR-Optik wirklich so mit ein paar Einstellungen beim Bildmodus und so weiter rauszunehmen. Und dann war es fein, dann ging's. Aber deswegen habe ich in den ersten Tagen eher irgendwelche harmlosen Serien geguckt, anstatt mir Filme anzuziehen, weil ich ziemlich abgeturnt war von Optik. Aber ist natürlich ein großer Fernseher. Und
Naja, aber das haben halt wirklich, fein. Also echt alle neuen Fernseher haben das mit drin, ne? Und es ist, glaube ich, werkseinstellungsmäßig echt so eingestellt, dass das anders ist.
Ja,
auf jeden Fall. Aber das muss ja, dein Bruder muss es ja auch dann angehabt haben. Der muss ja dann so Filme geguckt haben. Also der fand das wohl gut, weil das sind ja dann die Einstellungen, die er hatte.
Na, das muss gar nicht sein. Es kann auch sein, dass der Fernseher einfach auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.
Als du ihn aus dem Strom rausgenommen hast.
Ja, wenn er lange ausgesteckt ist oder so. Ja.
Genau, weil wir haben ja ausgesteckt und haben den ja oben wieder angeschlossen und dann kann es sein, dass er sich einfach zurückgesetzt hat.
Das kann natürlich auch sein. Meine Theorie ist ja sowieso, dass sein Bruder das HFR auch so scheiße fand, dass er die Fernbedienung demoliert hat, weil die ist ja komplett zusammengekleistert, also muss die ja ein paar Mal in die Wand geflogen sein. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich wegen der Optik war.
Nein, ich löse auf, mein Bruder hat einen Hund.
Ach, dein Bruder hat einen Hund? Okay. Ja. Das
und,
ist,
und diese kleinen französischen Bulldoggen, die nagen nun mal gerne an Dingen.
Cool. Deswegen. Ja, dann.
Dobre dan! Schöner Tag heute!
Ja, schöner Tag heute und deswegen übernehme ich jetzt direkt und bringe meine Rezension.
Mhm.
Freunde der Sonne. Und ich habe etwas aus dem Genre Dokumentation mitgebracht.
Oh.
Und es gibt einen Herrn, der sehr berühmt ist auf diesem Gebiet und den viele kennen. Und von und mit ihm ist auch der folgende Film, der heißt Where to Invade Next. Und stammt aus dem Kopf und aus der Feder von Michael Moore.
Ach.
Großartig.
Der gute Lee hatte schon, glaube ich, einen Michael Moore-Film hatten wir hier schon mal rezensiert in einer Support-Episode, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gar nicht mal, welcher das war. Du hattest einen.
Echt? Okay.
Ja. Und jetzt bringe ich den hier aus dem Jahre 2015, den ich mir angeguckt habe. Und finde es ganz erfrischend, weil dieses Mal nicht ganz so sehr mit dem Holzhammer auf die USA rauf, sondern eher so halt so ein bisschen so, ja, was kann man denn besser machen? Weißt du, so hat er den Ansatz gewählt.
Mhm.
Und vom Prinzip her ist es so, dass eingeleitet wird, dass die Amerikaner halt, also okay, da ist wieder typisch Michael Moore, am Anfang ist so ein Zusammenschnitt, dass die Amerikaner eine Menge Scheiße gebaut haben in der Geschichte und dass der letzte Weltkrieg, den die halt gewonnen haben, irgendwie der Zweite Weltkrieg ist und alles, was danach kommt, sämtliche Kriege, wo die involviert waren, sind die halt mit eingezogenem Haupt halt irgendwie zurück nach Hause gegangen und haben auf den Kopf gekriegt. Und deswegen ist er halt gerufen worden von der Regierung, vom Präsidenten, von der Staatschefin und was auch immer, also von dem kompletten Stab, um als Superheld mal der Sache auf den Grund zu gehen und mal zu gucken, was da los ist und wo es hängt.
Moment
jetzt
mal.
Jetzt zieht er mit der.
Da, also, ja? Das ist jetzt kein Scheiß. Der wurde von der Regierung beauftragt, diese Doku zu machen.
Das ist natürlich so ein fiktiver Zusammenschnitt. Das ist jetzt nicht wirklich, das gehört, ist jetzt nicht realistisch in der Doku drin, sondern das ist halt nur so eine Intro, so eine Witz-Intro.
Ach so. Mhm.
Und jetzt zieht er los mit einer Amerika-Fahne in der Hand. Und zwar außerhalb der USA, um zu gucken, was in anderen Ländern besser gemacht wird als in der Heimat.
Hat aber viel zu tun, ey.
Da hat er viel zu tun, ja. Und der ist jetzt praktisch auch quer um die Erdkugel unterwegs, aber primär natürlich in Europa.
Ey, das Ding ist, ich habe das neulich mal gelesen. Fuck, ich kriege jetzt leider das Land nicht mehr zusammen. Es gibt ein ganz kleines afrikanisches Land, das ist das einzige, was ein ähnlich beschissenes Gesundheitssystem hat wie die USA. Ansonsten ist es überall auf der Welt besser. Das finde ich halt so krass, Alter.
Das hat er, glaube ich, auch erwähnt.
Okay.
Er hat, glaube ich, 5 Länder erwähnt, wo das Sozialsystem oder das Krankensystem genauso ähnlich ist wie in den USA. Und da war, glaube ich, irgendwie genau Papua-Neuguinea dabei und irgend so ein, keine Ahnung, irgend so ein polynesischer Staat und so. Und du denkst, Alter, was? Und hier kommen auch einige oder andere, die eine oder andere sehr interessante Information zutage. Also er besucht diese Länder, interviewt verschiedene Leute und claimt dann praktisch die Idee seiner Interviewpartner, indem er die Amerika-Fahne dann so in dem Büro so auf den Boden haut und sagt so, okay, ich nehme diese Idee jetzt, ich beanspruche diese Idee für mich und nehme sie mit nach Amerika. Und da landet er als allererstes zum Beispiel in Italien und interviewt so ein Pärchen und die erzählen ihm jetzt mal als Beispiel, was für uns natürlich völlig normal ist, aber da geht es um diese Work-Life-Balance, die Italiener haben und wie viel Urlaub die im Jahr kriegen. Mhm. Und dass sie zum Beispiel auch ein 13. Monatsgehalt kriegen, wo er aus allen Wolken gefallen ist und gesagt hat, wie? Also ihr kriegt im Dezember ein Gehalt doppelt, ohne aber doppelt so viel zu arbeiten. Einfach so, was wir natürlich auch kennen. Mhm. Und die so, ja, nee, wir machen da nichts und so. Also wie? Und das kommt automatisch, aber warum denn? Und so, ja, das ist einfach so. 13. Monatsgehalt ist ganz normal. Und er sieht da dieses entspannte Pärchen, wie die halt so, wie oft die in Urlaub fahren, zeigt halt so die Urlaubsfotos von denen, wann die wo gewesen sind und trotzdem machen die halt ihren Job und verdienen halt gutes Geld. Und dann hat er natürlich diesen amerikanischen Vergleich immer gegenüber, den er dann stellt, wo es dann heißt, ja, wir haben so und so viele Urlaubstage und wenn wir im Urlaub sind, dann werden die nicht bezahlt und so weiter und so fort. Mhm. Also einige Sachen, die hier auf jeden Fall anders laufen. Dann geht's nach Slowenien.
Ja, Sekunde, also, ich glaube, dass in Italien es schon auch stark damit zusammenhängt, also die Mentalität, was eben so das Leben abseits der Arbeit angeht.
Ja, klar.
Weil ich meine, Italien ist auch, glaube ich, nach Frankreich das Land, was am meisten für Essen ausgibt. Also prozentual aufs Gehalt gesehen. Ne, da ist Deutschland ja ziemlich weit hinten. Aber in Frankreich geht halt, ich glaube, über ein Viertel oder fast ein Drittel so, geht halt für Kohle, geht fürs Essen drauf. Weil die einfach qualitativ aufs Essen achten und halt hochwertige Sachen kaufen. Und in Italien ist das ähnlich. Und das macht halt eine Menge aus. Ich finde schon auch, das ist ein Riesenstück Lebensqualität, wenn du halt geile Sachen zu dir nehmen kannst. Und das hat er eben,
was das Essen angeht, hat er zum Beispiel bei seinem Trip nach Frankreich, hat er diverse Schulen besucht und hat geguckt, was es da in der Kantine gibt. Ja. Und die kriegen da Essen vom Feinsten. Da sitzen halt irgendwelche Köche, die bereiten Essen vor, wo die so, der hat da Fotos gemacht und so weiter, schnallt sie die Zunge. Ja. Und da sitzen halt die Kinder, weißt du, aus der Grundschule und essen das Essen.
Aber das ist halt fest verankert in der französischen Mentalität, dass halt geiles Essen einfach ein Stück Lebensqualität ist.
Naja, und das ist aber in den asiatischen Ländern auch so. Also egal, ob du jetzt irgendwie nach Japan oder nach China kommst, Essen ist da nicht Nahrungsaufnahme wie jetzt in Deutschland, sondern Essen ist da das Zentrum des Seins tatsächlich.
Also naja, und die Direktoren zum Beispiel, die sagen auch, dass die Kinder dann viel lernfähiger, dass sie viel offener sind, wenn die gut gegessen haben und so weiter, als wenn die sich da so eine Scheiße reinpfeifen und dann sitzen die mit schwerem Magen im Unterricht und sind am Einpennen und sollen sich dann noch konzentrieren.
Ja, richtig.
Ich meine, das ist ja kontraproduktiv für das Schulsystem. Ja. Ja. Da setzt er halt an. Ja, dann geht's nach Slowenien. Da geht's zum Beispiel darum, dass die kostenlos studieren, dass es keine Studiengebühren gibt, dass er die Studenten fragt, ja, wie viel Kredite habt ihr denn aufgenommen, um die Studien zu bezahlen? Und die sagen, was für Kredite, warum denn? Ich habe noch nie mal mit dem Kredit gehabt, weißt du, und der studiert irgendwie seit 8 Jahren. Mhm. Und dann zeigt er in Amerika, wie die Leute sich verschuldet haben und wie krass die da ins Minus gegangen sind, um zu studieren und so eine Sachen. Also. Und er zieht dann durch die Länder und zeigt gleichzeitig durch diese Vorteile dieser Länder dann die Missstände in Amerika auf. Es geht auch nach Deutschland, da geht zum Beispiel auch um die Vergangenheitsbewältigung. Die Nazi-Zeit, dass er sagt, dass die Deutschen sich damit immer noch sehr aktiv auseinandersetzen und dass sie nicht einfach sagen, ja, das war nicht meine Generation, das war meine Großeltern, dafür kann ich nichts, weißt du, so wie zum Beispiel andere Länder machen, so, ich war da nicht dabei.
Ja gut, die gibt's in Deutschland auch, ne?
Ja, vereinzelt. Aber es geht darum, dass die Deutschen, die halt die Bösen waren im Zweiten Weltkrieg, dass sie ja halt trotzdem Denkmäler an jeder Stadt errichten, dass die halt den Tod gedenken, dass die KZs immer noch irgendwie das ins Schulsystem integrieren, dass sie besucht werden, weißt du, um das Bewusstsein hervorzutragen. Und dann bringt er zum Vergleich in Amerika, das erste Museum für Sklaverei ist vor 6 Jahren aufgemacht worden.
Ja, zu hart.
Ja. Siehst du? Also nur mal zum Vergleich, weißt du, wie die mit der Vergangenheit umgehen, weil die sagen so, ja, unter den Tisch kehren, wollen wir nicht drüber reden.
Ja, da sind ja auch noch irgendwelche Statuen von irgendwelchen Sklavenhändlern sind ja da immer noch, stehen ja immer noch.
Ja, das scheitert ja schon an dem, was, wo Deutschland halt natürlich nicht drum rumgekommen ist, dieses Zugeständnis von Schuld. Also auch dieses Bewusstsein dafür, wir haben hier die Scheiße verbaut.
Ja, aber auch immer wieder zurück ins Bewusstsein zu rufen, ist halt wichtig. Ja, und das ist halt auch eine Mentalitätsfrage. Und das hebt halt davor. Er sagt halt, ja, wie gut die sich mit auseinander, und dass es in der Schule halt nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass es halt thematisiert wird, dass wir da Scheiße gebaut haben und so. Das ist halt, und dann, wie gesagt, dieser Beispiel mit der Sklaverei, dass er sagt, so, ja, das erste Museum, das sich komplett um Sklaverei dreht, vor 6 Jahren aufgemacht in Amerika, ist natürlich ein Witz.
Ja.
Wenn du siehst, dass hier in jeder Stadt irgendein Denkmal oder irgendein Mahnmal oder so steht für den Zweiten Weltkrieg. Ja, dann geht's unter anderem auch nach Norwegen. Die haben dort einen sehr entspannten Strafvollzug. Da hast du halt irgendwie Mörder, die irgendwie in so einer richtig geilen Landschaft irgendwie in so einem offenen Strafvollzug da sitzen und dann irgendwie tagsüber Fernsehen gucken und da so Kühe melken und keine Ahnung, denen es voll gut geht und die sitzen da draußen und rauchen Zigarette und so. Und zeigt ja gleichzeitig, dass es das niedrigste, dass sie die niedrigste Kriminellenrate haben oder dass sie die niedrigsten Kriminalitätsfälle auf der ganzen Welt haben, teilweise in Norwegen, dass sie komplett unten sind und so.
Da ist ja normale Polizei, ist ja noch nicht mal bewaffnet
in Norwegen. Nee, die sind doch nicht bewaffnet. Und auch die Strafvollzugsbeamten in den jeweiligen Gefängnissen, wenn du es so nennen willst, die sind auch nicht bewaffnet.
Wow.
Also es ist echt krass, wie die da rangehen. Ich meine, du hast natürlich auf der anderen Seite hast du natürlich auch diesen Amokläufer.
Ja, deswegen hat er ja so eingeschlagen. Weil das halt nicht an der Tagesordnung ist wie in den USA, sondern das hat es noch nie gegeben und die wussten gar nicht, wie die damit umgehen sollen.
Und es gibt halt ein Maximum von 21 Jahren. Du kannst halt nicht mehr Strafe kriegen als 21 Jahre, aber es wird dann nochmal natürlich revidiert, ob sie dich rauslassen können oder nicht. Und dann kannst du natürlich nochmal erneut irgendwie verknackt werden. Das wird dir ein bisschen unter Tisch gefallen, aber Und dann geht's nach Portugal, da geht's um die Drogenpolitik, da geht's darum, dass die zum Beispiel niemand bestrafen, der irgendwie Drogen dabei hat, dass man da koksen kann und es wird halt nicht irgendwie geahndet oder irgendwie Gras rauchen kann. Und dann sitzt er auch so zwischen zwei Grenzbeamten und er sagt dann so, ja, was ist denn, ich sag Ihnen jetzt, dass ich hier ein Kilo Koks in der Tasche habe. Ja, die so, ja, gar nichts. Ja, und was ist, wenn ich jetzt hier 20 Joints einfach anmache und so weiter? Ja, gar nichts passiert da. Es wird nicht geahndet. Das ist halt nicht.
Alter, du kannst nicht unter Strafgesetz. In Portugal ein Kilo Koks dabei haben und nichts passiert?
Naja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon geregelt an einer bestimmten Summe. Aber bei Michael Moore meinten sie so, ja, nee, wir machen da nichts. Die wussten natürlich, dass er da ein bisschen Schmarrn erzählt.
Alles klar.
Tatsächlich ist Portugal ja schon auch eine beliebte Route, jetzt was so den Drogenverkehr angeht, wenn es um die Sachen aus Nordafrika geht. Das Problem ist dann halt immer der Abschnitt über Frankreich und so. Aber ich wusste, dass da entspannter ist, aber ich bin jetzt halt nur überrascht, weil du sagst, ein Kilo Koks ist kein Problem. Dann denke ich mir, okay.
Naja, so hat er es gesagt. Ich glaube schon, dass da waren die dann schon ein bisschen ruhiger als er meinte so, was ist jetzt, wenn ich 10 Joints dabei habe? Ja, die so ja nichts. Ja gut, aber jetzt sage ich Ihnen, jetzt habe ich 20 Kilo Koks in der Tasche. Oder irgendwie Kilo Koks und so. Da sind die dann schon ein bisschen ruhiger geworden, aber die haben natürlich gepeilt, das ist halt Michael Moore der macht halt seinen Scherz und deswegen hat mich kommentiert. Ich glaube schon, dass du mit einem Kilo Koks da nicht einfach durchspazieren kannst. Aber wenn du jetzt irgend so ein Juppie in der Disco beim Koksen erwischt, wirst ja hier in Deutschland, da kann ja eingebuchtet werden dafür, ist ja nicht legal. Und,
also
oder?
Für einen Konsum wirst du nicht eingebuchtet. Also
es ist nicht legal.
Aber gerade eben der Konsum ist halt so eine Grauzone, die in der Regel nicht geahndet wird. Also es geht dann ja eher drum.
Das ist der Besitz.
Eben, wie viel hast du noch dabei? Und da ist dann die Menge ausschlaggebend über das, was noch passiert.
Okay. Ja, da interessiert es halt keinen.
Ja, eben. Ja.
Finde ich halt auch interessant. Ja, und als Europäer siehst du natürlich teilweise so ein bisschen diese halbherzige Recherche, die er da gemacht hat.
Ja, es klingt auch wieder so ein bisschen reißerisch.
Michael Moore.
Es ist auch so ein bisschen Schönfärberei, aber ich meine, wenn die Überspitzung der Realität irgendwie Denkprozesse beschleunigt, weißt du, in Amerika oder in den jeweiligen Departments, dann ist das für mich okay. Also klar, zieht er das Ganze ein bisschen unterhalten auf, natürlich indem er seine Fahne da im Büro reinpackt bei dem Präsidenten und sagt so und so muss es sein. Der ist ja auch nach Island gegangen und da ging es zum Beispiel um die Frauenpolitik, wo er, das fand ich auch super interessant, dass in Island das komplette Bankensystem zusammengebrochen ist und eine einzige Bank hat überlebt. und ist mit Plus aus der Nummer rausgegangen. Und das war die einzige Bank, die von Frauen geführt worden ist. Mhm. Und da haben die so ein Umdenken dann, fand dann statt ab diesem Zeitpunkt. Und da haben die so Frauen in Geschäftsetagen gepackt und in die Politik. Und seitdem geht irgendwie die kompletten Zahlen gehen nach oben.
Naja, die
komplette Ökonomie hat sich erholt.
Das ist ja auch international, gibt es da ja Studien drüber, also auch nochmal ein Level höher, dass halt von Frauen geführte Staaten tendenziell besser dastehen.
Ja.
weil Island ist ja, glaube ich,
Frauen geführte Unternehmen.
Ja, ja. Also du kannst einen Staat natürlich auch als Unternehmen verstehen, aber ich glaube, in Island ist es doch auch eine Frau, oder?
Ja, ja, das ist auch eine Frau. Und da sind fast nur Frauen irgendwie, da sind mehr Frauen in der Regierung als außerhalb.
Krass.
Die haben halt ein Gesetz, dass entweder die Frauen oder die Männer müssen halt 60% oder 40% betragen. Sodass du immer ein gewisses Gleichgewicht hast, Quote. Okay. Und die haben halt 60% Frauen.
Wow.
Mhm. Und wurde halt ganz normal argumentiert, dass die Männer halt teilweise hitzköpfig reagieren und dass die dann, wenn Notsituationen da sind, dass die nicht so überlegt handeln, wie eine, die zum Beispiel zweimal Mutter geworden ist, um mal wieder zum Thema zu kommen, weil die wissen, wie es ist, mit wenig Schlaf trotzdem eine Entscheidung zu treffen und irgendwie rational die beste Entscheidung zu treffen. Und Männer sind halt oft so aus dem, die bauen halt Scheiße. Weißt du, mit zu viel Testosteron im Blut und so. Fand ich auch super interessant. Also sie ist definitiv unterhaltsam über die 2 Stunden. Und auch wenn sie natürlich ein bisschen reißerisch ist, auch wenn sie ein bisschen überzogen ist, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam, ihn da zu sehen, wie er durch diese Länder poltert und das Ganze mit dem amerikanischen System vergleicht und ständig erstaunt ist, wenn er da hört, so wie ihr zahlt keine Studiengebühren, wie ihr habt ein 13. Monatsgehalt, wie ihr kriegt euren Urlaub bezahlt und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Sachen, die du dann auch lernst, die in Amerika falsch laufen. Und ich fand es unterhaltsam. Hm.
Aber es klingt schon ein bisschen so, als hätten Amerikaner von der Doku mehr als Europäer, weil also die meisten Sachen, die du jetzt erzählt hast, die wissen wir ja. Also auch über das, was in den USA echt schief läuft.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich fand es trotzdem super interessant, da nach Island zu gehen und zu gucken, hier in Norwegen zu gucken, wie der Strafvollzug da funktioniert und dass sie da total gechillt, irgendwie dreifache Mörder und so weiter und die chillen mit denen vor dem Gefängnis irgendwie mit einer Zigarette und so, weißt du, und die wohnen in einer super Landschaft und so eine Sachen. Also,
es ist halt trotzdem schon auch ein bisschen Schönmalerei von ihm, ne? Also er pickt sich schon auch die Rosinen raus, irgendwie was in den Ländern jetzt irgendwie gut läuft, weil es ist ja jetzt nicht alles. Ja,
in Italien hätte man auch
Gold, was glänzt.
Dinge finden können, die nicht so geil laufen, gerade wenn es um die Regierung geht. Ja. Okay, war der auch irgendwo im Balkan unterwegs?
Ja gut, wenn du jetzt Slowenien dazu zählt zum Balkan, dann war er da auch, aber jetzt Kroatien, Serbien war er jetzt nicht.
Okay.
Zu einer bestimmten Stelle verlässt er dann auch Europa und geht dann nach Tunesien. Mhm. Da geht's dann und dann auch die homosexuellen Rechte und so eine Sachen, dass die da auch ein paar Fortschritte gemacht haben, mehr als Amerika. Also das sind auch so Sachen, wo ich ein Fragezeichen hintersetzen würde, wenn du dir das anguckst. Ich will natürlich nicht alles verraten, aber unterm Strich ist das sehr unterhaltsam.
Okay.
Ich find's
nach halt, Asien geht er gar nicht?
Nee, nach Asien. Nee, in Asien war, glaube ich, nicht unterwegs.
Okay.
Glaube nicht. Russland zu einem Zeitpunkt, wenn ich mich täusche, oder? Nee, Russland war er nicht, nee. Irgendein muslimisches Land auf jeden Fall war noch dabei, aber komm jetzt nicht drauf. Also sind halt immer so Stationen von 15 Minuten circa und dann siehst du ihn am Flughafen, wie er dann mit seiner Fahne zum nächsten Land aufbricht.
Na, Tunesien wäre ja ein muslimisches Land.
Ja, ja, Tunesien ist eins davon. Ich glaube, er war auch in Marokko oder so. Also da waren noch so ein, zwei andere Länder. Mhm. Also schon interessant und unterhaltsam, Where to Invade Next. Und ein bisschen nach Michael Moore-Manier, wenn man ihn nicht leiden kann, dann wird man die Szenen mit ihm, wo er dann auch versucht natürlich zu Schauspielern oder Staunen zu tun oder so, weißt du, dann denkst du natürlich auch so, okay, er scheint auch nicht mehr so in bester körperlicher Fassung zu sein. Also er schleppt sich da irgendwie, wenn er da läuft, traue ich ihm auch zu, dass er da jeden Meter jetzt zusammenbrechen könnte.
Okay.
Wenn er irgendwie seine Kilos da bewegt, also er sieht auch nicht mehr so richtig fit aus.
Hat doch aber so abgenommen, oder? Hat der nicht abgenommen und ist jetzt irgendwie aber total, der sieht total alt jetzt aus?
Ach echt, hat er abgenommen?
Ja, alt sieht er auf jeden Fall aus. Jonah Hill war das, nicht, dass du ihn verwechselst.
Nein, nee. Mir war so, als ob Michael Moore komplett abgenommen hat, aber richtig alt jetzt aussieht.
Okay.
Mhm.
So.
Also nee. Demnach nach 2015, oder?
Ja. Also recently, wirklich so. Mhm.
Also der war glaube ich schon in den ersten Dokus hier Bowling for Columbine und so, hat er glaube ich ein paar Kilos mehr gehabt als hier.
Okay.
Aber du siehst halt an Bewegung und so, dass der irgendwie bewegt sich halt wie so ein 90-Jähriger.
Mhm. Schleppt sich halt irgendwie von links nach rechts.
Ja, vielleicht verwechsel ich das auch gerade.
Ja.
Es kann sein, dass ich es gerade verwechsle.
Vielleicht noch einen kleinen Funfact zur Kinoauswertung. Mein Lieblingskino der Vereinigten Staaten, das Alamo Drafthouse, hat in einer ziemlich einmaligen Aktion, haben die sich hier gegen die Zensurbehörde gestellt, die ja auch für die Altersfreigabe zuständig ist, was die Kinofilme angeht in Amerika. Und die haben diesen Film mit einer Rated R ausgestattet. Und das Alamo Drafthouse hat sich diesen Film angeguckt und meinte so, das ist absolut lächerlich. Und die wissen nicht, woher diese Rated R-Bewertung kommt und haben dann eigenhändig, haben die diesen Film ab 15 runtergesetzt und freigegeben und haben gesagt, wir machen das nicht. Wir machen nicht diese offizielle Altersfreigabe, da richten wir uns nicht nach, sondern wir machen unsere eigene. Und die Leute können ja ab 15 rein, weil die sehen ja nicht den Grund, warum dieser Film ein Rated R-Rating hat und haben das gekippt, eigenhändig.
Das wiederum geht dann in den USA, ja?
Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die da irgendwelche Strafen vielleicht gekriegt haben oder ob die ein Bußgeld zahlen mussten, aber die haben gesagt, das ist lächerlich, machen wir nicht. Mhm.
Ja, klingt ja auch
so. Was die Konsequenzen da waren, kann ich dir natürlich nicht sagen.
Tja, da hängt vielleicht die Stelle, die das prüft, mit der Regierung irgendwie zusammen, dass die keinen Bock hatten, dass zu viele Menschen das sehen.
Das könnte natürlich auch sein, ja. Das würde natürlich die Publikumszahlen ein bisschen verringern. So. Das,
ja. Erst recht nicht hier die Jugend mit solchem Gedankengut verseuchen, um Gottes Willen. Dann finden die Europa noch besser vielleicht. Als Amerika. Wo kommen wir da hin?
Vielleicht war das. Wandern die alle aus hier? Ja. Mhm. Könnte sein. Aber ich fand es ganz erfrischend, dass er halt nicht nur so haut drauf, sondern halt so, ja, was machen die anderen besser, weißt du? Das war grundsätzlich mal ein ganz cooler Ansatz.
Ja.
Okay. Where to Invade Next aus dem Jahr 2015 und dann würde ich mal die Punkte vorlesen. 7,5 gibt's bei IMDb. Er hat einen Metascore von 64, Rotten Tomatoes 6,7, 3,8 vom Publikum und Letterboxd 3,5.
Okay, okay. Warten. Isa darf anfangen.
Naja, einen Stift habe ich jetzt nicht. Isa, liegt hier irgendwo ein Stift?
Weiß ich nicht. Reicht's, wenn ich mitschreibe?
Ja, du musst dann die Punkte mitschreiben, die wir alle geben. Das wäre nett. Die musst du mir dann alle mitteilen nachher. Aber es reicht ja.
Herr Richter besitzt keinen Stift oder was?
Jetzt doch. Die kleine Chinesen hier und nein, arbeiten. Ich kann das auch mitschreiben. Ich wurde ja nicht gefragt. Ich habe natürlich einen Stift und Zettel hier liegen, weil ich notiere ja die Punkte.
Er muss ja die Punkte schon zusammenzählen. Also wir machen ein bisschen Arbeitsteilung und du notierst die Punkte.
Okay. Ich sage, du bist bei einer 7.
Mhm. Ich sag 7,5.
Da seid ihr beide noch zu niedrig. Das ist tatsächlich noch eine 8 von mir.
Wow. Okay. Wow.
Okay, okay.
Fand das für die 2 Stunden wirklich sehr kurzweilig.
Okay.
Alright.
Steig gleich wieder mit einer richtig guten Punktzahl ein. Ja. I'm loving it.
Ja, aber jetzt kannst du nicht verkacken, weil jetzt bist du dran.
Ja, das sagst du.
Okay, das wäre ein Novum, wenn du es schaffst, bei deinem eigenen Film irgendwie hart daneben zu liegen. Ja, gut. Musst du ja nicht raten.
Jetzt ist es so, ich werde diesen Film natürlich wieder so gut rezensieren, dass ihr wieder eine Punktlandung macht. Ergo hätte ich ja dann auch wieder verkackt.
Ah.
Was steht da?
Also du hättest nicht verkackt, wenn du den Film anders beschreibst, ja?
Wenn
du den Second Hand machst.
Jetzt kommt die Strategie ins Spiel. Okay.
Nein, niemals. Würde ich nicht machen. Wir haben ja China-Wochen. Und weil wir China-Wochen haben und ich in der Supporter-Episode schon über einen Disney-Film gesprochen habe, würde ich das jetzt einfach fortsetzen und würde auch heute über einen Disney-Film sprechen, der natürlich in die China-Wochen reinpasst und möchte gerne über Mulan von 1998 sprechen.
Ey, als hätten wir es uns gewünscht. Geil.
Stimmt.
Haben wir auch drüber gesprochen. Wie cool.
On popular demand.
Passend zu den China-Wochen.
Genau, passend zu den China-Wochen und vor allem aber auch, weil ich natürlich weiß, dass Lee die Live-Action-Version gesehen hat und die ja nicht so berauschend fand.
Hast du die denn auch gesehen?
Ich habe die noch nicht gesehen.
Mhm. Oh. Mhm.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich sie sehen möchte, ehrlich gesagt. Ich kenne eine andere, ich kenne eine von 2009. Das ist eine chinesische Verfilmung.
Ach, ganz
weil die von 2020 ist ja eine US-amerikanische Verfilmung von Mulan. Und von 2009 gibt es eine chinesische.
Okay.
Und Fun Fact ist nämlich, die Hauptdarstellerin, die es dann in 2020 gemacht hat, die hat nämlich auch auditioned für die 2009er Version, also die chinesische Version. Mhm. Und die wurde dann nicht genommen.
Aber war das, war die chinesische Produktion denn auch schon eine Disney-Produktion oder basiert das eh auf einem Stoff,
nee,
der frei zugänglich
ist? Nein, nein, das Ganze basiert auf einer chinesischen Ballade.
Ah, okay.
Da steige ich auch direkt schon mit ein. Das ist nämlich eine chinesische Ballade, die irgendwann zwischen 420 und irgendwie 600 nach Christus entstanden ist.
Mhm. Kannst und du diese Ballade? Singen?
Nein.
Was?
Nein?
Was wolltest du wissen?
Nee. Ich hätte jetzt gerne, dass sie die so vorsingt. Die lernt, hat sie auch bestimmt in der Schule gelernt, die Ballade, die chinesische.
Warum mussten die gesungen
werden? Ich habe diese chinesische Ballade in Vorarlberg in der Schule gelernt.
Ballade kann doch auch Ballade kann ja auch eine Gedichtform sein. Das muss ja nicht. Warum muss sie das jetzt singen?
Na, ist es eine gesungene Ballade oder ist das so eine Gedichtsballade?
Es ist eine Gedichtsballade.
Aber du kennst sie nicht auswendig.
Nein.
Ich hätte sie gerne gehört. Was soll ich sagen? Das Publikum bestimmt auch.
Bestimmt. So. Auf jeden Fall ist es eine chinesische Volksballade und ein Volksgedicht. Und dieses Gedicht basiert eben angeblich auf einer wahren Person. Das ist aber natürlich so ein bisschen, ne, also klar gab es bestimmt so jemanden, da wurde aber bestimmt auch wieder ein bisschen was hinzugedichtet und dann kommt so ein Mythos- und Legendenstatus dann irgendwie dazu. Und seitdem ist Fa Mulan, wie sie im Chinesischen heißt, also Hua ist der Familienname und Hua bedeutet Blume und Mulan ist die Magnolie. Mhm. Also sie heißt quasi im Familiennamen Blume und als Rufname Magnolie. Mhm. Und die ist in China eine Volksheldin. Also ihre Geschichte, die Geschichte von Fa Mulan wird in China erzählt. Das hat natürlich wahnsinnig viel mit Patriotismus zu tun. Es hat wahnsinnig viel mit Familienehre und Familienstolz und Vaterlandsliebe zu tun. Wie so ziemlich alles in China. Ich glaube, es gibt keine Geschichte, die nicht irgendwie, ne, mit Ehre und Stolz und Vaterland zu tun hat, die populär ist. Auf jeden Fall basiert der Disney-Stoff natürlich lose auf diesem Volksgedicht.
Okay. Also.
Und dann eben zurück zu 2009 wurde das Ganze eben von China verfilmt, hatte überhaupt nichts mit Disney zu tun, sondern hat quasi einfach wirklich nur die Geschichte von Fa Mulan verfilmt. Ist auch komplett anders als die Disney-Story oder auch die 2020er-Story. Mhm. Wirklich, also nicht komplett anders, aber der Kern ist derselbe, nur da kommen noch tausend andere Sachen dazu. Da kommen noch irgendwelche Intrigen dazu und es ist natürlich alles viel, viel unromantischer gewesen. Mhm. Also es ist natürlich, Disney romantisiert das Ganze natürlich sehr. Mhm. Aber nichtsdestotrotz spreche ich ja heute über den Disney-Film von eben, wie erwähnt, 1998, der eben lose auf der Erzählung von dem chinesischen Volkslied Hua Mulan handelt. Mulan ist ein mutiges Mädchen, so ein sehr wissbegieriges Mädchen, die mit ihren Eltern im mittelalterlichen China lebt. Und sie ist in der Disney-Version das einzige Kind. Da ist auch schon etwas, was sich nicht schlägt mit der tatsächlichen Geschichte, weil in der tatsächlichen Geschichte ist sie nicht das einzige Kind, sondern hat sowohl eine Schwester als auch einen kleinen Bruder. Was ich gar nicht so unwichtig finde, weil das macht ihre Rolle, finde ich, nochmal, in der tatsächlichen Geschichte macht sie das nochmal ein bisschen stärker. Mhm. In der Disney-Version ist sie das einzige Kind. Und sie soll verheiratet werden, weil das natürlich damals so Brauch war. Mädchen erreichen irgendwann ein gewisses Alter und müssen dann verheiratet werden. Und Mulan ist aber natürlich total widerspenstig und ist halt so ein bisschen Tomboy und will sich nicht irgendwie hübsch machen, will sich nicht schminken lassen, will sich nicht unterordnen und möchte das Ganze eigentlich nicht. Aber weil sie eben ihre Familie nicht blamieren möchte, ordnet sie sich unter und geht eben auf den Heiratsmarkt, unter Anführungszeichen. Auf diesem Heiratsmarkt stellt sich dann relativ schnell heraus, dass sie relativ unverheiratbar ist, weil sie halt, wie gesagt, ein Tomboy ist, weil sie sich nicht so schön grazil und elegant geben kann, wie eben die anderen Töchter aus den anderen Häusern. Und sie wird so ein bisschen als hoffnungsloser Fall dargestellt.
Das ist ja wie Stolz und Vorurteil hier, die Story.
Dann sieht man aber schon, dass Also Mulan schämt sich dann natürlich ein bisschen, dass sie nicht verheiratet werden kann. Ihr Vater, zu dem sie aber ein sehr, sehr inniges Verhältnis hat, tröstet sie und macht ihr eben klar, dass das überhaupt kein Problem ist und dass sie nicht irgendwie die, ne, der Familie irgendwie Schande gebracht hat und dass er das alles gar nicht so eng sieht. Kurz darauf kommt dann ein Gesandter des Kaisers in eben besagtes Dorf, weil die Hunnen über das Land hereingebrochen sind. Und die Hunnen drohen quasi das Land einzunehmen und metzeln gerade irgendwie alle Armeen nieder. Und dementsprechend gibt es per Dekret des Kaisers die Einberufung eines jeden Mannes der Familie. Also ne, in jeder Familie muss quasi ein Mann gestellt werden, der jetzt zur Armee muss. Mhm. Und da aber Mulan das einzige Kind ist und sie nun mal ein Mädchen ist, müsste ihr Vater losgeschickt werden. Das heißt, ihr Vater hat einen Einberufungsbefehl erhalten. Ihr Vater ist aber ehemaliger Veteran und hat irgendwie auch eine Kriegsverletzung schon und kann eigentlich nicht mehr kämpfen, stellt sich dem aber natürlich und sagt, ja, ich bin bereit, wenn mein Kaiser mich ruft, dann komme ich natürlich. Und Mulan ist aber so verzweifelt, dass sie sich überlegt, was sie machen kann, um ihren Vater davor zu schützen. Und Tomboy, wie sie ist, haut sie in einer Nacht- und Nebelaktion, schneidet sie sich die Haare ab und haut von zu Hause ab, um eben quasi anstelle ihres Vaters als vermeintlicher Sohn der Familie in den Krieg zu ziehen. Ihr zur Seite steht ein Familiengeist unter Anführungszeichen, weil nämlich die Ahnen der Familie, auch das wird in China natürlich ganz, ganz groß gehandelt, dass natürlich die Ahnen alle in einem Schrein leben und dass die alle über die Familie wachen und dass die natürlich alle noch, also unter Anführungszeichen, ne, leben und halt darauf gucken. Die wollen natürlich verhindern, dass das Kind irgendwie Schande über die Familie bringt, weil dazu muss man wissen, es wird mit dem Tode bestraft, wenn Frauen sich als Männer darstellen, also sich verkleiden quasi. Und diese Ahnen wollen das eben verhindern, dass Schande über die Familie gebracht wird. Und daraufhin schicken sie einen kleinen Glücksdrachen los, der eigentlich einen großen Beschützer erwecken soll. Dieser kleine Glücksdrache ist allerdings ein bisschen tollpatschig und hat den Gong kaputt gemacht und muss deswegen alleine los. Und geht dann quasi und sucht Mulan auf und sollte sie eigentlich zurückbringen, entscheidet sich aber dann dazu, Mulan quasi zur großen Kriegerin zu machen, damit er auch wieder rehabilitiert ist, wenn er zurückkommt und weil er natürlich auch Mulan so ein bisschen zu ihrem Glück verhelfen möchte. Ja, das ist so die Hauptstory. Und dann kommen eben die Hunnen und Mulan versucht, das Land zu retten. Das ist die Story.
Ich wusste gar nicht, dass sie so diesen Nationalheldinnen-Status hat in China. Ich dachte tatsächlich, ich war mir nicht sicher, ob das eine fiktive Person ist oder.
Naja, wie gesagt, es ist halt ein Mythos. Also es ist so ein bisschen wie Robin Hood. Robin Hood hat auch Legendenstatus und natürlich sagt man irgendwo, es gab bestimmt einen Mann, der durch den Sherwood Forest irgendwie gestriffen ist. Hm. Ob es dann tatsächlich genauso war, wie es dann erzählt wird, sei dann so dahingestellt.
Da hat einer nur im Wald geschlafen und schon heißt es so, ja, das ist
ein genau, Nationalheld. Schon war Erfolgsheld.
Die Geschichte Borschen war ein bisschen auf hier.
Ja, aber das hat doch jedes Land, oder? Das ja, bei uns ist vielleicht also die Nibelungensage oder sonst was.
Ja.
Klingt ein bisschen nach der Jeanne d'Arc Chinas, so vom, wenn du sagst, so, die wird gefeiert vom Volk und so und wird so ein bisschen als in den Legendenstatus gepusht.
Naja, sie wurde halt in den Legendenstatus gepusht, weil ihre Geschichte natürlich, wie ich ja vorhin gesagt habe, sehr, sehr stark dafür steht, wie sie ihr Vaterland geliebt hat, wie sehr sie ihre Familie geliebt hat, was für eine starke Persönlichkeit sie war und dass sie eben sich und ihr Leben dem untergeordnet hat, für ihren Vater da zu sein. Ja. Tatsächlich.
Und die Todesstrafe auch riskiert hat wegen dem.
Die Todesstrafe riskiert hat. Das ist die Quintessenz. Und ohne jetzt zu spoilern, in der 2009er Filmversion gibt es kein Happy End. Also da ist es nicht so. Ich meine, ne, wir wissen ja, Disney, irgendwann kommt natürlich ein Prinz daher und alle sind happily ever after. Aber in der tatsächlichen Version ist das eben nicht so. Da ordnet sie sich auch bis zum Ende quasi ihrer Familie unter und der Vaterliebe unter. Ja. Mhm. Witzig ist, dass Mulan ursprünglich als Kurzfilm gedacht war, und zwar mit dem Titel China Doll.
Oha.
Weil,
okay.
Ja, ganz genau. Darin sollte es nämlich, ist ein Kurzfilm und der sollte davon handeln, wie ein chinesisches Mädchen einen britischen Prinzen trifft und dann natürlich am Ende mit diesem britischen Prinzen zusammen nach England reist. Mhm. Wie auch immer das in irgendeiner Art und Weise mit Mulan zu tun hat.
Okay.
Ich weiß es nicht. Aber
klingt ja nach Bridgerton, ja.
Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr schön, dass es das nicht geworden ist, sondern dann wirklich die Geschichte von Mulan.
Naja, zumal das klingt so ein bisschen nach Pocahontas, finde ich. Gab es auch schon.
Gab es? Ne, obwohl Pocahontas ja nicht mit John.
War ja auch zwischenzeitlich sein Plan, oder nicht? Dass er die irgendwie mitnimmt.
War es das?
War das nicht so? Oder wollte sie, dass er bleibt?
Kann gut sein.
Das ist ein anderer Disney-Film, zu einer anderen Stunde, vielleicht dazu mehr.
Aber es ist witzig, dass du gerade Pocahontas erwähnst, weil für mich war das immer so, dass Pocahontas die einzige Disney-Figur war, mit der ich mich irgendwie identifizieren konnte. Mhm. Und das ist schon wirklich traurig, weil ich mit Pocahontas wirklich überhaupt gar keine, also weißt du, weder kulturell noch sonst irgendwie irgendwelche Ähnlichkeiten habe, aber weil das halt die einzige Person of Color war. Mhm. War das für mich damals Pocahontas, alles klar, das ist meine Disney-Prinzessin. Mhm. Und dann kam Mulan und dann war halt Mulan meine Disney-Prinzessin.
Klar.
Ja, bis auf Jasmin, aber Jasmin war ja jetzt kein starker Charakter, wie ich finde.
Isa scheint großer Gwen Stefani-Fan gewesen zu sein, weil die wurde doch mittlerweile gewählt als eine der krassesten Personen in Sachen hier kulturelle Aneignung von irgendwelchen Nationen und so, weil sie auf Tour ständig, einmal hat sie so ein, mit diesen Harajuku-Girls hatte sie doch dieses Japanische und hat ist dann immer so mit so einem Togos aufgetreten, dann Native American hat sich so mal als Native American Girl verkleidet, so mit so Häuptlingsschmuck und so.
Wirklich?
Und ständig so auf Touren hat sich halt irgendwelche, also auch früher so, also jetzt nicht heute, sondern halt so im Laufe ihrer Karriere, wo dann immer so Fotos rauskamen, wo sie gesagt haben, okay, das ist die Queen of Cultural.
Na, als sie noch bei No Doubt war, ne? Also bei Don't Speak hat sie ja auch im Video, da hat sie ja dieses traditionelle chinesische Outfit an.
Stimmt, ja. Stimmt ja auch schon. Hast du recht.
Also, ja gut, schwierig.
Also Pharrell ist auch schon mal mit so einem indigenen Federschmuck rumgerannt.
Ja. Naja,
können sie gut, alle
ich auch, auch immer. Muss ich zugeben.
Auf jeden Fall war Pocahontas eben bis dato immer die Disney-Prinzessin, mit der ich mich identifiziert habe. Und dann kam Mulan. Dann war
Welche
und
sie ist dann auch geblieben, ja?
Die ist es auch geblieben, ja. Mhm. Klar. Also es gab ja danach keine chinesische mehr.
Nee. Lee, welcher Disney-Charakter ist für dich so einer?
Lee, welche Disney-Prinzessin bist du?
Ich wollte es jetzt mal verallgemeinern, es muss ja keine Prinzessin sein.
Warum darf ich jetzt keine Prinzessin sein, Alter?
Was bist du denn schon wieder für ein Nazi? Lass Lee gefälligst eine Prinzessin sein, wenn er möchte.
Darfst du auch, aber nicht ausschließlich. Also du darfst wählen zwischen dem, aus dem kompletten Portfolio darfst du wählen, mit welchem Charakter könntest du am ersten relaten aus der Disney-Geschichte?
Ja, King Louis.
King Louis, der Orangutan aus Dschungelbuch.
Ja, klar.
Okay. Interessante Wahl.
Ja.
Ja, aber gut. Irgendwie finde ich, liegt für mich auf der Hand. Wer wär's denn bei dir?
Naja, so Scar.
Sympathisch. Okay.
Nee, weiß ich nicht. Hab ich nicht drüber nachgedacht. Schwer zu sagen.
Also, ich meine Sebastian bei Ariel, wobei der ist ein bisschen stressig, ne? Der ist. Ich meine, Baloo eigentlich laut, so vom Mindset her ist Baloo schon auch extra large, Alter, weil der ist ja schon der Chiller vom Herrn.
Das ist ein sehr entspannter Typ, muss man mal sagen, ja. Baloo ist schon nice.
Ja. Oder so Pumba, ne, ist ja auch ähnlich drauf.
Genau, so Leben in den Tag, ja. Also, da kann ich mit relaten.
Siehst du? Ja.
Okay.
Hakuna Matata. Sehr schön.
Ja.
Ja.
Ich sehe schon auch ein bisschen Pumba in dir.
Ja, danke schön.
Ja. Nein, das meine ich, das ist nett gemeint.
Will ich hoffen. Okay.
Siehst du mich auch als sympathischen Sidekick, Timon? In mir dann, oder?
Nee, du hast eigentlich nichts von Timon.
Also wir sind so zwei Pumbas, die so den Weg lang laufen, ja.
Wir sind so zwei unterschiedliche Pumbas.
Okay, ich verstehe.
Aber immerhin, beide Pumba-Qualitäten. Geil.
Ja, ihr habt beide definitiv Pumba-Qualitäten. Mhm. Okay, kann man euch nicht abstreiten.
Interessant.
So. Was kann man noch zu Mulan sagen? In der deutschen Version wird sie gesprochen von Cosma Shiva Hagen.
Mhm.
Oh. Was einfach auch schon wieder so ein bisschen schwierig ist, weil zumindest haben sie es in der amerikanischen oder in der Originalversion geschafft, eine American Chinese zu nehmen und eben nicht eine komplette Amerikanerin.
Ja, wobei der Drache ja schon wieder nicht, ne? Also
der Drache wird von Eddie Murphy im Original gesprochen und im Deutschen von Otto Walkes.
Mhm.
Das Pendant quasi zu Eddie Murphy, normal.
Ja, naja. Das passt aber tatsächlich, finde ich. Weil der Drache ja auch, der ist halt so super aufgeregt und redet halt super schnell und ja. Aber ansonsten ist tatsächlich sehr
das
viel.
War Eddie, Entschuldigung, aber ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, zu wissen, dass Robbie Williams ist, der den Drachen gesprochen hat in Amerika.
Nee, der war der Genie. Bei Aladdin.
Der war Genie.
Der war Genie bei Aladdin.
Stimmt, siehst du, das habe ich gerade durcheinander gehört.
Aber sag mal, Isa, hast du den denn jetzt öfter auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Sowohl als auch.
Ah, okay.
Weil ich in der englischen Version einfach die Gesangsstimme schöner finde. Also wird gesungen von Lia Salonga. Und Lia Salonga ist ja, die wird von mir hoch verehrt, weil die auch bei Les Miserables mitsingt. Und die ja überhaupt, also ich glaube, die hatte eine Zeit gehabt, wo sie so ziemlich jede Disney-Prinzessin gesungen hat. Und die ist einfach großartig. Also die hat einfach eine Wahnsinnsgesangsstimme und ja. Liebe ich heiß und innig. Und im Übrigen war Mulan auch, oder der Song, der zu Mulan beigesteuert wurde, Reflection, war die erste Single von Christina Aguilera.
Okay.
Kam noch vor Genie in a Bottle raus.
Ach was.
Und war eigentlich ihr Karrierestart. Also Reflection, der Mulan-Song, war der Karrierestart für Christina Aguilera. Weil Genie in a Bottle erst 1999 rauskam.
Aber das blicke ich jetzt nicht. Dann hat Christina Aguilera den gesungen. Du meintest doch eben, dass die andere.
Nein, es gibt doch immer noch mal so einen Abspannsong. Also wie jetzt zum Beispiel
so,
bei Pocahontas gab es doch, genau, da gab es doch Colors of the Wind von Vanessa Williams.
Mhm. Ah, okay.
So, das war dann noch mal so ein End-Credit-Song quasi.
Alles klar.
Und dieser End-Credit-Song wurde eben von Christina Aguilera gesungen.
Mhm.
Was mir Isa erzählt hat, ist, dass sie die deutschen Versionen teilweise auch viel lieber hat als die englischen in dem Fall. Ist, weil sie die Karaoke-Version damals als Kind immer hatte auf Video, wo dann der Text immer mit der Note immer so mitspringt und wo sie als kleines Mädchen natürlich dann auch mitsingen konnte, deswegen
ist ja cool.
Hat sie die natürlich
Ariel
sehr verinnerlicht.
Ariel zum Beispiel. Mhm. Also Ariel hatte ich als VHS und da lief natürlich unten irgendwie, lief dann so unter dem Meer.
Mhm.
Dann lief so dieser Balken, diese Mickey Maus immer mit.
Mhm.
Und da finde ich zum Beispiel die deutschen Texte viel schöner, weil die sich dann auch irgendwann so eingebrannt haben.
Ja, klar.
Aber ja, bei Mulan habe ich jetzt keine, also da ist eher die Präferenz die englische Version.
Mhm.
Genau. Ansonsten spielt noch mit oder spricht noch mit Donny Osmond und ganz witzig George Takei.
Mhm.
Hat auch noch eine kleine Rolle mit. B.D. Wong, ansonsten James Hong spielt noch einen, der spielt Chifu. Der sieht auch ein bisschen aus tatsächlich wie James Hong.
Okay.
Ich finde, den haben sie so ein bisschen nach ihm gezeichnet. Der darf natürlich auch nicht fehlen bei so einem.
Einer der 700 Credits.
Ja, einer der 700 wirklich. Credits. Der darf da nicht fehlen. Ja, so viel zu Farmulan. Ein Trivia-Fact, den ich tatsächlich ganz witzig fand, ist, dass Mulan erst die zweite Disney-Prinzessin ist, die Hosen trägt.
Oha.
Die erste war Jasmin.
Die was trägt?
Hosen.
Hosen, okay.
Hosen. Und das auch nur, weil sie sich verkleidet hat.
Stimmt, ja.
Zeigt auch so ein bisschen das Disney-Bild, ne? Also so Prinzessinnen haben gefälligst keine Hosen zu tragen.
Ja, jetzt spielen ja auch, aber doch auch, also zumindest mal Disney-Filme bis dahin, spielten doch primär auch weit in der Vergangenheit, oder nicht?
Nicht ausschließlich.
Gab es da welche, die so sehr aktuell.
Ja, klar, du hast doch immer wieder Bernhard Bianca und Aristocats gehabt und so, die spielten ja nicht in der Vergangenheit.
Nee, aber da hast du ja nicht die klassische Disney-Prinzessin in den Filmen jetzt.
Ja, gut, aber weibliche, ja gut, Prinzessin.
Ja, gut.
Prinzessin natürlich nicht, ja.
Ja.
Also da wäre wahrscheinlich noch so das Ding in New Orleans mit dem Frosch, wie hieß das?
Das kam ja später, Kiss the Frog, ja.
Eben, das kam später.
Das war ja 2009, ja.
Ja,
ja. Ja.
Und der spielte doch relativ in der aktuellen Zeit, oder?
Ja.
Meine ich. Ja, wie auch immer.
Ja.
Okay.
Ja, auf jeden Fall hat sie eine Hose an, weil sie als Mann verkleidet ist. Das war's dann aber auch.
Okay.
So.
finde ich, wie gesagt, ein ganz, ganz schöner Film. Hat nichts mit, oder was heißt nichts, hat natürlich, ist natürlich eine sehr, sehr Disney weich gewaschte Version der tatsächlichen Mulan-Geschichte. Ist auch der einzige Disney-Film bis dato, der Krieg behandelt hat. Also der wirklich Krieg mit behandelt hat, in dem Sinne.
Okay.
Was bis dahin auch noch nicht vorgekommen ist. Und ja, wollt ihr noch was wissen?
Ja, wie fandst du das? Also alles, was du jetzt dahingehend gesagt hast, ist ganz schön.
Ja.
Und nachdem du aber eingestiegen bist mit, dann hattest du endlich auch mal eine Disney-Prinzessin, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet als ganz schön.
Ja gut, aber ich meine, es ist ja wie gesagt dem geschuldet, dass ich halt auch mal eine Disney-Prinzessin hatte, die halt mal ein bisschen aussah wie ich und halt nicht irgendwie eine Ariel ist oder ein blondes Mädchen. So. Hm. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass ich mich jetzt unbedingt sehr mit Fa Mulan irgendwie identifiziere, nur weil sie halt irgendwie eine Chinesin ist. Ne? Also
ja gut, jetzt warst du ja wahrscheinlich auch schon ansatzweise erwachsen, als der rauskam.
Was?
Na, das ist ja schon ein Unterschied, oder?
Also,
weil wenn du den als Sechsjährige guckst und dann irgendwie jedes Jahr und feierst es total und hast da eine Person, mit der du dich identifizieren kannst, das ist doch was anderes, als wenn du das als Erwachsener siehst, registrierst und mehr oder weniger abhakst.
Ich war jugendlich. Wollen wir jugendlich sagen?
Natürlich.
Ich war jugendlich, als der rauskam.
Okay.
Und ja, also so wie du sagst, natürlich sind dann meine Disney-Prinzessin-Zeiten auch vorbei gewesen. Es ist ein schöner Film, ist aber definitiv nicht mein Disney-Favorite. Ja, sollte man aber, finde ich, schon gesehen haben. Also ich finde die Story gut, ich finde die Dialoge wirklich schön gemacht und witzig gemacht. Mushu spielt da eine schöne Rolle, dann gibt's irgendwie noch so einen kleinen Cricket, was irgendwie auch ganz niedlich reingeht. Also es ist so, es wird sehr viel chinesische Geschichte oder chinesische kulturelle Besonderheiten werden irgendwie mit aufgegriffen, die ganz nett sind. Mhm. Aber das ist es halt. Das ist nett.
Okay. Na gut, wirklich begeistert klingst du nicht. Alright.
Ja, ich straf's nicht ab, wie du die 220er-Version. Definitiv nicht. Nur so viel dazu, aber es ist jetzt, wie gesagt, nicht mein Favorite Disney. Ich würde jetzt nicht, wenn jemand mich nach meinen Top 5 der meiner Top 5 Disney-Filme fragt, würde ich Mulan da nicht mit aufzählen.
Mhm. Wäre der nicht dabei, so.
Ja. Glaube schon.
Gut. Dann würde ich zu den Punkten kommen. Mhm. Auf IMDb ist er bei einer 7,6, hat einen Metascore von 71. Bei Rotten Tomatoes steht er bei den Critics bei einer 7,6. Bei der
Crickets.
Audience. bei der Audience bei einer 4,1 und bei Letterboxd ist der mit 4,1 gelockt.
4,1?
Ja, was echt schon euphorisch ist.
Wow.
Ja.
Okay.
So.
Soll ich anfangen? Ich fühle ja.
Ich muss anfangen. Yes.
Ach so.
Du kannst nachher anfangen, gerne. Aber jetzt bin ich dran. Boah, aber ich bin trotzdem hart am Schwanken. Ja. So zwischen 7 und 7,5. Ich sag 7.
Ich tendiere dann doch zu der 7,5. Wobei ich glaube, es könnte sogar eine 8 sein.
Okay. Also sagst du 7,5?
Ja.
Okay. Oder 8?
Nee, 7,5. Na gut.
Lee hat die Punktlandung.
Cool.
Ist eine 7 geworden.
Eine Shift, dieser Lee. Ja, bevor wir überleiten in seine Rezension, würde ich mal hier einen kleinen Werbeblock in dieser Halbzeit einlegen. Und würde erstmal erwähnen wollen, was wir in dieser Konstellation dann in der Support-Episode besprochen haben, falls der eine oder andere Lust hat, auch zu supporten bei Patreon und Steady. Da gibt es uns nämlich auch und da gibt es Sonderepisoden. Worüber haben wir denn geredet, Isa? Weißt du es noch?
Wir haben über einen wahnsinnig tollen Film geredet mit einem unfassbar guten österreichischen Schauspieler. Der da heißt Arnold Schwarzenegger.
Yes, sir. Ja, und dieser Film heißt Terminator.
Ja.
Der erste Teil.
Mhm. Große Begeisterung.
Ja, und Isa hat über die Hexe und der Zauberer geredet. Also wenn ihr das komplette Bild ihrer Disney-Reviews haben wollt, dann müsst ihr auch bezahlen. Hier kriegt ihr nur die Hälfte. Und von Lee gab es die, war das eine norwegische Serie? Architekten?
Ja, richtig.
Eine norwegische Serie Architekten. und ich habe geredet über Stolz und Vorteil und Zombies.
Wichtig, die Zombies.
Ja. Und das war nicht alles. Lee und ich waren zu Gast und hatten die große Ehre, zur 100. Episode unsere Kumpels Alessandro und Hakan zu besuchen mit Bild auf YouTube, also zumindest zum Teil mit Bild. Und schalte mal bei YouTube ein, da gibt es uns mit Gesichtern, weil wir quatschen über Filme, da haben wir über American Honey und über Bros geredet. Und in bester Banausen-Manier ist das ziemlich ausgeartet und haben definitiv eine längere Laufzeit als die anderen Episoden mit den anderen Leuten. Also, wir haben uns da wieder nicht die Blöße gegeben, da so eine halbe Stunde Episode hinzulegen, und war wieder recht lustig.
Glückwunsch von meiner Stelle.
Happy Birthday an die beiden Boys, und da gerne auch nochmal reinklicken, abonnieren und was es so alles gibt.
Ja, da gibt es uns mit Bild, Mensch. Das ist ja mal was anderes.
Mal was anderes.
Ja, solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Ist wirklich sehenswert.
Cool, das, was Isa sagt.
Wenn ihr Pumba und Pumba sehen wollt, dann schaltet ihr jetzt ein.
Pumba und Pumba. Klingt auch wie so eine Detektivserie aus den 80ern.
Ja, aber wirklich.
Auf Sat 1. Pumba und Pumba in New York.
Ja, in den 80ern war leider noch nicht viel mit Sat 1.
Stimmt, nicht allzu viel. Mhm. Na gut, so. Jetzt sind wir gespannt, was du mitgebracht hast. Vielleicht hast du ja was aus den 80ern von Sat 1.
Nee, aber es gibt einen Bezug zu, wobei das war nicht 80er. Ne? Ich habe neulich über Cronenbergs Dead Ringers gesprochen. Mhm. Und da schon angekündigt, dass es eine Serienadaption gibt, sehr aktuell, auf Amazon, von Amazon Studios, die genauso heißt. Und das ist eine Miniseries, das sind 6 Episoden, eine Stunde, und heißt ebenfalls Dead Ringers.
Und um die soll es jetzt gehen.
Richtig.
Cool.
Da frage ich mal vorweg, Isa, kennst du den Cronenberg-Film?
Nein.
Okay.
Kennst du überhaupt irgendeinen Cronenberg-Film? Das ist ja nicht so dein Genre, das Düstere. Hast du Die Fliege gesehen?
Die Fliege habe ich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das... Nenn mir noch mal ein paar andere.
Na, hier, Die Körperfresser kommen, ist von ihm, Body Snatchers. Aber vielleicht kennst du seine neueren. Also hier so Dangerous Method, dieser Film mit Sigmund Freud. Der ist
ja, den haben wir doch zusammen im Kino gesehen.
Ach, da warst du dabei. Ja, ja. Siehst du, dann hast du den neuen Film wahrscheinlich gesehen.
Ja,
mit Kira und...
Den finde ich ja wenig repräsentativ, genau. Irgendwie so.
Nee, nicht so richtig. Aber History of Violence ist zum Beispiel auch von ihm, oder hier, wie heißt er?
Crash.
Crash und hier der mit der russischen Mafia, mit Vincent Cassel und...
Ach so, ja, Eastern Promises.
Eastern Promises hier, mit der russischen Mafia, das war auch ein Cronenberg.
Gut, also kenne ich auf jeden Fall ein paar Cronenberg-Filme.
Ja.
Aber Dead Ringers, no sorry.
Okay.
Okay.
Ja, das ist jetzt hier recht interessant, weil... Es gibt wahnsinnig viele Parallelen, aber die erzählen nicht komplett die gleiche Geschichte. Ist jetzt also nicht so, dass man einfach diesen Film auf 6 Stunden ausgedehnt hat, sondern die machen hier ein bisschen was anderes. Mhm. Erstmal kurz zu den Machern. Showrunner und Creatorin war Alice Birch wahrscheinlich heißt die. Und die kennen wir, weil sie eine der Autoren von Lady Macbeth war, den wir ja hier auch schon mal hatten, den Florence Pugh-Film. Und dann hat die auch noch einen anderen Florence Pugh-Film geschrieben, The Wonder. Und hat 10 Episoden für Succession geschrieben und Normal People, und also hat irgendwie 8 Autoren-Credits. Und das ist jetzt aber ihr erster Creator- und Showrunner-Posten. Und dann eben gleich sowas. Weil das ist schon eine große Produktion. Ist natürlich auch mit ein bisschen Aufwand verbunden, wenn man die Handlung kennt. Aber Amazon hat sich der Sache angenommen, und sie war eben die Dame, die das fürs Fernsehen realisiert hat. 4 Regisseure gibt's, 8 Autoren haben diese 6 Episoden geschrieben, und im Zentrum steht Rachel Weisz. Die spielt jetzt nämlich die Rolle, die im Film von damals Jeremy Irons gespielt hat. Das heißt, die haben hier die Geschlechter getauscht, und das ist ziemlich interessant, wenn man bedenkt, um was es hier geht. Weil im Film war das so, dass Beverly und Elliot Mantle als Gynäkologen in New York City an der Upper East Side arbeiten, sehr gut situiert und aufgestellt sind und auch sehr renommiert in ihrem Bereich. Und das ist soweit gleich. Jetzt haben wir hier eben Rachel Weisz, die Beverly und Elliot Mantle spielt. Und das ist das Schöne an den Namen, dass die natürlich für beide Geschlechter funktionieren. Wurde im Film auch kurz thematisiert. Und hier wird es nicht thematisiert, funktioniert aber eben auch so, weil die heißen jetzt einfach gleich. Und was auch gleich geblieben ist, ist diese unterschiedlichen Mentalitäten, mit denen die unterwegs sind. Also auch hier ist es so, dass Elliot sehr extrovertiert und in der Kommunikation auch oftmals recht aggressiv unterwegs ist, oder zumindest mal sehr offensiv. Mhm. Und Beverly eher so ein bisschen die introvertierte, ruhigere Dame ist. Die sind hier optisch durch ihre Haare unterschieden. Beverly hat also immer die Haare mit so einem Mittelscheitel hinten zusammengebunden und Elliot trägt die Haare offen. Ja, und die sind eben diese eineigigen Zwillinge, die jetzt auch hier wie damals im Film als Gynäkologen in New York arbeiten. Wie es im Film auch schon angedeutet wurde, da wird hier aber sehr viel mehr Fokus drauf gelegt, ist, dass die beiden auch im Forschungsbereich sehr aktiv und interessiert sind. Da ist Elliot hier allerdings die treibende Kraft, weil die nimmt, naja, so die, sagen wir mal, die moralisch oder ethischen Vorgaben, die es in dem Bereich gibt, nimmt die halt nicht so ernst. Oder die ist da schon, hat so einen kleinen Gottkomplex und will da die Grenzen auf jeden Fall austesten und eben auch weit über das, was legal machbar ist, hinaus. Deswegen fand ich das auch interessant, die jetzt heute zu bringen in der Konstellation mit Isa, weil, haben wir ja erzählt, gerade Mutter geworden. Ey, im Übrigen, jetzt haben wir gar nicht die Chance genutzt, von Mulan irgendwie die Kurve zu kriegen zu den China-Wochen, weil das war für mich damals irgendwie der Hit. Und natürlich jetzt auch wieder durch Rick and Morty, dass sie diese Szechuan-Soße neu aufgelegt haben, weil Rick and Morty irgendwie diesen Mulan-Hype wiederbelebt hat.
Oh Gott. Die war doch eine Zeit lang auf eBay so für voll teures Geld.
Ja, ja, aber durch Rick and Morty, aber das war halt so eine Soße, die es damals zum Mulan-Meal irgendwie gab bei McDonald's.
Ach, da war das in dem Zusammenhang.
Ja, ja, okay. Deswegen, die kam erst, die gab's durch Mulan, durch den Film, haben die diese spezielle Soße rausgebracht und Rick and Morty hat das Ding wieder aufgegriffen und da hat vollen Hype ausgelöst, sodass sie die ja auch in den USA kurzzeitig nochmal rausgebracht haben.
Okay, war die wenigstens scharf, diese Soße? Ist ja komplett an mir vorbeigegangen.
Echt? Hast du nicht mitbekommen? Nee. Ich glaube, die war so süßlich, oder?
Sie heißt Sichuan-Soße ja. Und war süßlich.
Oder? Dann war die vielleicht scharf. Also da will ich mich jetzt nicht mehr, ich weiß nur, dass die gab und ich weiß, dass die eben im Rahmen von diesen, gab's auch diese Happy Meals, wo du dann irgendwelche Mulan-Figuren bekommen hast und so und im Rahmen dessen, diesen Mulan-Wochen halt, gab's dann diese Soße. Deswegen dachte ich, die Kurve hätten wir eigentlich kriegen müssen, aber jetzt sind wir schon bei Dead Ringers.
Ah, sorry, aber jetzt hast du sie ja doch irgendwie bekommen.
Ja, ja.
Und erinnere mich nicht an scharfes Essen. Ich habe, die haben gestern beim Inder bestellt und wir haben, also Taleb und ich haben irrtümlicherweise dann auf die Mittel geklickt. Als es hieß scharf, mittelscharf oder sehr scharf, dachten wir, ach komm, mittelscharf geht. War keine gute Idee.
Okay.
War hart.
Die Inder kennen da keinen Spaß.
Nee, das war wirklich hart. Also ich kreuz nie wieder Mittel an beim Inder beim Bestellen. Das war mir eine Lehre. Wir haben Höllenqualen, sind wir durchlitten hier beim Essen. Höllenqualen.
Okay.
Ich durfte ihn eine Stunde lang nicht ansprechen.
Oh wow, so gleich.
Nee.
Ja, sehr schön, scharfe Soße.
Du konntest mich auch nicht ansprechen, weil mein Kopf im Waschbecken unter Wasser lag.
Mit der Zunge so.
Ja.
Okay. So,
Entschuldigung.
Zurück zu Dead Ringers. Also diese medizinische Ethik, die es gibt, die ist hier, spielt hier eben auch eine Rolle. Weil Elliot in ihrer Forschung eben recht weit geht. Und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber natürlich geht es darum, weil die in ihrer Praxis ja auch, wie im Film damals, das habe ich jetzt vorausgesetzt und gar nicht erzählt, also die behandeln nur Patientinnen, logischerweise, weil sie als Gynäkologen arbeiten, aber die sind eben auch für Fruchtbarkeitsdinge zuständig. Das heißt, die helfen Frauen, die Probleme haben, Kinder zu kriegen und dann entsprechende Hormonbehandlung und alles, was dranhängt. Und deswegen ist Elliot eben auch sehr interessiert daran, was man da kreieren kann ohne den weiblichen Körper und fängt dann eben an, Embryos irgendwie sonst zu züchten. Und die ist da auch stark dahinter, weil Beverly tatsächlich einen Kinderwunsch hat. Also als die Handlung einsteigt, da ist die auch schon jetzt, hat schon ein paar Mal versucht, ein Kind zu kriegen. Da gab es immer wieder einen Abbruch, unerwarteterweise. Und deswegen zu Beginn der Handlung ist dann auch wieder erneut einmal dieser Versuch, schwanger zu werden, schiefgegangen. Und deswegen hat Beverly halt echt diesen Wunsch, ist aber auch schon kurz davor aufzugeben. Und die Nummer wird aber neu beflügelt in dem Moment, wo die eine Frau kennenlernt, eine Schauspielerin, die kommt eigentlich zur Behandlung und in die ist sie aber schockverliebt. Und jetzt haben die, und das wird eben auch schon zu Beginn etabliert, die Jahre davor hatten die immer so ein sehr eingespieltes Ding, weil Beverly und Elliot leben halt wirklich in so einer Art Symbiose. Das heißt, die ergänzen sich gegenseitig auch in ihren Defiziten. Und weil Beverly eben so schüchtern und zurückhaltend ist, ist dann so ein Moment, wenn es darum geht, irgendeine Lady für sie klar zu machen, dann springt gerne mal Elliot ein, übernimmt Beverlys Posten, ne, kommt mit der ins Gespräch und knüpft irgendwie an ihr an und wenn es dann soweit ist, kommt Beverly zum Zug und ja, so ist es in diesem Fall auch. Die Schauspielerin, die sie kennenlernen, heißt Genevieve. Und Genevieve, das finde ich ja so geil, weil die Schauspielerin, die damals die Schauspielerin im Film gespielt hat, die hieß ja Genevieve. Bujold. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, war auch eine Kanadierin. Und deswegen ist das hier eine der, es gibt einige Referenzen auf das Cronenberg-Ding und das ist halt eine davon. Ja, und diese Schauspielerin, mit der kommt Beverly dann zusammen. Und das funktioniert auch erstmal recht gut mit der Beziehung. Und dadurch hat die eben wieder den Wunsch, mit ihr dann eben auch irgendwann ein Kind zu kriegen. So, das heißt, Elliot ist halt nach wie vor dahinter an dieser Forschung und versucht irgendwie ihrer Schwester zu einem Kind zu verhelfen. Und dieses symbiotische Dasein, was die führen, da wird in der Serie natürlich sehr viel mehr Zeit drauf verwendet. Und das heißt, diese Entwicklung, wo es dann anfängt, dass sich das so ein bisschen dividiert, weil Beverly hier mit ihrer Freundin dann plötzlich einen Bereich hat, den sie Elliot nicht mehr zugänglich macht, fängt dieses Verhältnis halt an zu bröckeln und dadurch dreht Elliot immer mehr ab. Und das war im Film zwar auch schon so, aber hier hat das natürlich mehr Zeit. Da kommt dann eben auch natürlich entsprechender Drogenmissbrauch dazu und so. Elliot ist ja auch recht promiskuitiv unterwegs und das wird alles recht ausführlich gezeigt. Was jetzt hier auch eine Riesenrolle spielt und das hat im Film quasi gar nicht stattgefunden, die wollen so ein Birthing Center eröffnen, haben da eine Vision von, und da ist tatsächlich Beverly die treibende Kraft, Elliot ist nicht so wahnsinnig empathisch, wenn es um andere Menschen und Kinder geht, absurderweise. Und Beverly hat aber, die sagt, hierzulande und auch generell in der westlichen Medizin wird halt der Geburtsprozess viel zu sehr als Krankheit behandelt. Sagt, du kommst, wenn du ein Kind auf die Welt bringst, kommst du ins Krankenhaus, obwohl du nicht krank bist. Und dieser ganze Prozess ist eher so eine Massenabfertigung geworden, erst recht natürlich auch hier, da knüpfen wir an Guest-Projekt an, die medizinische Versorgung in den USA, die lässt halt nicht zu, dass du da wirklich gut umsorgt wirst und dass der Prozess seine Zeit bekommt, sondern dann werden eben halt auch gewisse Dinge eingeleitet, obwohl der Körper noch nicht mal so weit ist. Und das ist halt in der Regel schon für alle Beteiligten eher ein traumatisches Erlebnis, als dass das wirklich ein schöner Prozess ist und neues Leben kommt auf die Welt und alles läuft super. Und deswegen
kann ich bestätigen.
Siehst du? Nein, das ist ja nur wirklich ein Ding, so, weil die halt sagen, du wird eben viel zu sehr wie eine Krankheit behandelt, weil du kommst da ins Krankenhaus und dann entscheiden andere Leute für dich, was mit deinem Körper zu passieren hat und du kannst da natürlich ein bisschen Einfluss nehmen, aber im Grunde bist du da dem Szenario ausgesetzt. Und Beverly möchte eben, dass das ein natürlicher Prozess bleibt und will dafür eine Umgebung schaffen. Und dann sind die auf der Suche nach Leuten, die dafür Geld aufbringen, halt Investoren. Und da ist eine Folge komplett, sitzen die beim Essen bei einer potenziellen Investorin und das ist ziemlich geil, weil das ist halt ein verbaler Schlagabtausch vom Feinsten. Da merkt man, glaube ich, schon auch, dass so die Dialoge von Succession, also so ein bisschen was blitzt da auf, weil das ist hier zum Teil schon auch wirklich gut messerscharf geschrieben. Vor allem, weil eben die Frau, die halt die ganze Kohle hat, die sie angehen, um als Investorin zu gewinnen, die wird von Jennifer Ely gespielt. Kennen wir aus Your Dark Thirty oder The King's Speech. Und die macht das richtig geil, weil die ist halt Milliardärin, gibt einen Fick auf die Kohle und ist halt eher menschlich an den beiden interessiert. Mag Elliot aber deutlich lieber als Beverly, weil die halt so offensiv ist und offensichtlich auch ähnlich wenig Empathie für andere Menschen aufbringt. Und Menschenleben sind halt irgendwie auch völlig nebensächlich. Und deswegen sieht sie halt in ihr so die Person, mit der sie da richtig Kohle machen kann und deswegen steigt die dann eben auch ein in dieses Birthing Center Prinzip, weil die sagt, damit kann man halt richtig Geld machen. So, das ist nicht, weil die interessiert es eigentlich nicht, dass das für Frauen unter Umständen dann eine angenehmere Erfahrung ist beim Kinderkriegen, sondern die sieht dann natürlich das Geld. Mhm. Ja, und so haben wir halt diese verschiedenen Baustellen. Also einerseits geht's über die Staffel drum, dieses Birthing Center irgendwie auf die Beine zu stellen und die Leute dafür zu finden, die es supporten. Im Privatleben haben wir diese Beziehung, die Beverly beginnt, wodurch das Verhältnis zwischen Elliot und Beverly anfängt zu bröckeln. Und Elliot wiederum ist mit ihrer Forschung halt irgendwie so ein bisschen rogue unterwegs, weil die da eben Dinge macht, die halt moralisch und ethisch irgendwie nicht mehr vertretbar sind. Da steht ihr einer zur Seite, der auch von Anfang an in ihrer Praxis arbeitet. Das ist die Figur von Michael Chernus, den kennen wir ja auch. Das war hier der Bruder bei Orange is the New Black. Und den hatten wir ja schon ein paar Mal. Der ist jetzt eh wahnsinnig aktiv. Und er ist eben der, der mit Elliot forscht, wohl auch schon mit ihr studiert hat. Und der kennt sie halt auch richtig gut und weiß halt auch, wie am Arsch die sein kann. Das ist auch eine recht interessante Figur. Und dann gibt's noch eine Handlung, die dreht sich um die Haushälterin, die die beiden haben. Die haben so eine, Greta heißt die, ist eine junge Dame, die bei denen halt komplett den Haushalt schmeißt, weil die leben ja auch zusammen, Elliot und Beverly. Und die hat noch so einen eigenen Strang. Da werde ich jetzt nicht zu viel erzählen, nur man sieht immer wieder, wie die halt irgendwelche Dinge einsammelt aus der Wohnung. Also ne, die nimmt dann irgendwelche Tampons aus dem Mülleimer, also gebrauchte wohlgemerkt, und sammelt so einzelne oder nimmt Haare von der Bürste und oder aus den Unterhosen und so. Und sammelt den Stuff und eben, da denkt man sich die ganze Zeit so, what the fuck, was hat sie vor? Mhm. Und so wird hier eigentlich ein ganz cooler Kosmos aufgemacht. Also schon geil. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde wie den Film oder vielleicht sogar besser. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, auch wo ich dann punktemäßig gelandet bin beim Film. Wollte mich da jetzt auch nicht allzu viel von beeindrucken lassen oder beeinflussen. Ich fand's halt cool, dass sie das nicht einfach eins zu eins übersetzt haben. Weil dieser Geschlechtertausch ist natürlich schon mal echt ein geiler Move. Und natürlich sehr zeitgemäß, erst recht aufgrund der Thematik. Und dadurch kriegt das jetzt aber natürlich was Mörderfeministisches. Weil du hier eine Frau hast, die sich für den Geburtsprozess einsetzt und dafür darüber die Welt verändern möchte, die halt sagt so, hey, wir müssen einfach, das ganze Geburtsthema muss anders gesehen werden. Das wird einfach überall auf der Welt falsch angegangen. Und da halt so ihre Mission hat, irgendwie Pioniersarbeit zu leisten, während ihre Schwester halt in der Forschung irgendwie weiterkommen möchte und da aber halt eben auch alles, was moralisch und ethisch vertretbar ist, so ein bisschen hinter sich lässt. Und das sind eben Faktoren, die hattest du im Film nicht.
Also ohne jetzt zu spoilern, wir müssen ja nicht verraten, was es ist, aber wird denn das Finale von dem Dead Ringers Film auch in der Serie aufgegriffen? Geht das in eine ähnliche Richtung oder nicht wirklich?
Ja, geht in eine ähnliche Richtung. Aber da machen sie auch, da machen sie dann eine Sache noch quasi on top, die ich irgendwie auch geil fand. Mhm. Also ist echt cool. Die kommt nicht komplett ohne Längen aus, weil halt auch die Dynamik über die, wie sie über die Episoden verteilt ist, nicht konstant gleich ist. Also wie ich schon gesagt habe, du hast ja dieses eine Dinner, wo die dann sitzen bei dieser potenziellen Investorin mit ihm, mit ihrer ganzen Entourage, und da hast du halt komplett Dialoge. Und dann hast du aber eben auch Episoden, wo diese, nennen wir es mal diesen Body Horror, den wir von Cronenberg kennen, der wird hier halt schon auch wieder aufgegriffen, aber jetzt weniger in diese der Horror ist, dass die hier ziemlich hart eben Geburtsszenarien zeigen. Also vom normalen Geburt bis Kaiserschnitt und so weiter, alles drin. Und das ist, glaube ich, für Zartbeseitete, weil man eben so davon ferngehalten wird und weil das eben medizinisch hierzulande eben also als Krankheit gehandelt wird, ist man das halt nicht gewohnt und das kann schocken. Und deswegen, ja.
Jetzt, also ich glaube auch tatsächlich, dass das schockt. So als eine, die geboren hat, ich war auch geschockt.
Ja, eben. Da,
tatsächlich.
Geht schon eine Menge ab und
ja, ist auch ein krasses Thema. Also ich bin angefixt.
Ja, es gibt ja immer die Gefahr, so wenn man Filmstoffe nimmt und macht sie in Serienform, das, was du auch gesagt hast, dass es dann die Möglichkeit gibt, das Ganze, dass das ein bisschen ausgewälzt wirkt, weißt du, so ein bisschen aufgeblasen auf mehrere Folgen, obwohl das alles im Film auch funktioniert hat. Das ist immer so die Gefahr darin. Aber wenn du sagst, es ist nur vereinzelt, dass man das Gefühl hat, es hat ein paar Längen, aber insgesamt war es trotzdem gut.
Ich finde das sehr sehenswert, vor allem, Alter, Rachel Weisz, ey, ciao.
Die ist gut, oder?
Meine Fresse, spielt die das geil. Ist natürlich auch ein Traum, ne? Du spielst hier zwei eigentlich komplett unterschiedliche Figuren und aber wie sie diese Bindung zu sich selbst spielt im Grunde. Und das ist halt echt sensationell gemacht. Und klar, die haben hier halt natürlich immer, deswegen der Aufwand, Szene gedreht als Elliot, dann umgeschminkt, gleiches Ding nochmal als Beverly von der anderen Seite gespielt. Weißt du, also Setup einfach umgedreht und die hatte hier natürlich eine Anspielpartnerin. Ja.
Okay.
Interessant. Also wie gesagt, ich bin angefixt.
Ja, cool.
Ich auch.
Und noch ganz kurz zu den Referenzen, die es hier gibt. Also eben eine habe ich erzählt, so dass dann die Figur hier Genevieve heißt, während die Schauspielerin damals so hieß von eben dieser Schauspielerin. Oder dann dreht die Schauspielerin, dreht dann eine Serie, die heißt Rabbit, wie ein Film von Cronenberg von 77. Also die haben halt schon immer auf dem Schirm so, es gibt Fans von dem Film und die wollen wir irgendwie zumindest so ein bisschen bedienen.
Mhm.
Ja, ich finde es echt eine interessante neue Herangehensweise. Und ich habe das echt gern geguckt. Und für Fans von Schauspiel ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Rachel Weisz oder wie irgendein ganz lustiger Spezialist auf Letterboxd gesagt hat, Rachel Twice.
Ha. Oh. Wortspielalarm.
Ja. So, dann die Zahlen. Cool.
Ja.
Mhm. Okay, 6,4 auf IMDb. Das ist gar nicht mal so gut. Metascore ist bei 79. Rotten Tomatoes 7,8 von der Kritik. Publikum bei 3,7, Letterboxd 4,0. Sieht fast ein bisschen so aus, als würde es beim Publikum weniger gut ankommen als bei der Kritik, ne? So, Guess fängt an.
Ich sag eine 8.
Mhm.
Ich sag eine 8,5.
8 ist richtig.
Yay!
Sorry.
Mann, Pumba!
Tja, sorry. Aber wir haben ja noch einen.
Dobre dan! Schönen Tag heute!
Tja, und jetzt haben wir einen gemeinsamen Film von Timo Weltschreiner. Den grüßen wir an dieser Stelle.
Mhm, liebe Grüße.
Hi, Timo.
Ein guter Bekannter und Isa hat sich diesen Film ausgesucht. Und jetzt sag mal, warum?
Naja, also zum einen natürlich, um Timo happy zu machen, nachdem ich liebenswerterweise von ihm sowohl in seinen Geschichten erwähnt wurde, als auch eine Widmung bekommen habe und noch seine Bücher zugeschickt bekommen habe.
Ja, tatsächlich war das der Ansatz.
Da wäre alles andere als seinen Film zu picken einfach nur vollkommen falsch gewesen.
Mhm. Hat auch
moralisch.
Ein bisschen, ja.
Und Erik ethisch. Ist,
sehr gut. Erik ist ein bisschen zu vorgekommen, weil er wollte die Star Wars-Reihe fortführen. May the Fourth be with you und so ist ja diesen Monat. Und dann ist er ausgewichen auf Transformers aus dem Jahr 2007, der Ursprungsteil. Bald kommt sogar der 7. Teil der Realfilme raus, also sind mittlerweile einige rausgekommen. Aber wir reden von dem Ur-Transformers aus dem Jahr 2007 von Michael Bay und das wird interessant.
Ja, und jetzt erstmal Punkte raten.
Jetzt erstmal Punkte raten, richtig. Oh Gott.
Ich bin ja dafür, dass Isa anfängt.
Wer soll anfangen?
Ich finde, Isa sollte anfangen.
Ja, natürlich findest du, dass Isa anfangen sollte.
Ich finde auch, Isa sollte anfangen.
Oh Mann, Leute.
Leute.
Ja, das ist wirklich, ich verstehe, das ist so dumm.
Du musst uns einschätzen. Du
ja,
kennst uns
das
doch.
Ist halt schwierig. Die grinst schon so.
Sind wir Fans oder sind wir nicht Fans?
Also, okay. Guess ist beinahe, ich glaube, du fandst den ersten, fandst du gar nicht schlecht. Haben wir den nicht zusammen sogar im Kino gesehen?
Könnte sein.
Okay, und dann ist da auch noch Oldschool Megan Fox drin. Oldschool Megan Fox ist ja sowieso so, die gibt nochmal einen extra Punkt.
Mindestens.
Vintage ja, ja. Megan Fox.
Ja, ja, Vintage. Pre-Machine Gun Kelly Megan Fox.
Mhm. Aber hallo.
Ich sag, Guess ist bei einer 8,5. Und Lee ist bei einer 8.
Interessant. So, Guess.
Oh Mann, ey,
interessant, sagt er. Mysteriös.
Ja, man darf sich ja nicht allzu viel anmerken lassen, oder?
Mhm. Nee, das Pokerface war noch nie wichtiger.
Okay.
Wer muss
Guess,
jetzt?
Bist du jetzt im Vorteil, oder was? Pokerface.
Nee, ich bin auch nicht sonderlich gut drin. Fange ich an?
Ja, das können wir uns jetzt drum streiten. Ich bin noch ziemlich inspirationslos, ehrlich gesagt.
Okay, ja, hier ist wirklich, das ist nicht so leicht bei euch beiden. Insofern, da hatte ich schon andere Filme, wo es leichter war, vorher zu raten. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, Lee mag ja auch so Krawum-Kino. Krawum? Und das ist ja richtiges Krawum-Kino. Insofern,
ich gehe mit. Krawumst aber an allen Ecken.
Ja, ich sag auch eine 8, komm. Und Isa findet ja Sachen auch manchmal ein bisschen albern. Vielleicht findet sie Roboter, die sich in Panzer verwandeln, auch albern. Könnte sein. Und Vintage Megan Fox ist jetzt auch nicht ein Argument für sie. 7,5. Ah, komm,
7,5.
7,5. Ja.
Okay. Ich sag, Guess ist bei 8. Oder? Mann, Alter, das ist so schwierig. ich sag, oder? Isa ist bei 7. Und jetzt muss ich mir noch mal kurz überlegen, ob Guess irgendwie höher ist. Nee, ich sag Guess bei 8.
Mhm. Was ist eigentlich mit Azubi denn das los? Der war der Erste, der gesagt hat, ey, voll geil, das neue Punkteraten ist voll interessant, bringt eine neue Dynamik rein. Der redet einfach nicht mehr mit. Deshalb hat er aus den letzten Punkteraten gefeiert und nach den letzten Punkteraten hat er komplett
ignoriert. Hey, also mal ganz ehrlich, das muss doch wirklich vollkommen legitim sein, wenn man auch mal Besseres zu tun hat. Jetzt lass ihn doch auf andere Dinge konzentrieren, ist doch fein.
Das kann doch nicht sein. nein, das ist fein. Gönn dir
man muss Prioritäten setzen. Ja, aber gucken wir mal, wie das nach dem Monat dann so, also wie da so die Statistik ist und wie das gefunden wird und ob wir das so beibehalten. Weil das ist halt schon jetzt ist wirklich, das kann alles zerschießen. Ne? Also vielleicht noch fürs Protokoll, der bisherige Punktestand ist so, dass Guess und ich haben einen halben Miesen und Isa hat 1,5 Miese.
Mhm. Hä? Wie kann ich denn schon 1,5 Miese haben?
Naja, du hast bei mir...
Ach so, ja. Ja, oh Gott, ja. Ja, ja. Ja, oh Gott. Ja, ich hab noch nicht gerechnet. Alles gut.
Okay.
Aber genug jetzt mit dem Punkteschmu.
Ja, ja, weil jetzt kann sich nochmal alles verändern und jetzt Transformers.
Genau. Wir wollen jetzt auch über den Film reden. Und ich weiß ja nicht, also Isa, fragen wir dich mal, wie stehst du denn zu Michael Bay? Weil der wird ja auch gern mal, der kriegt ja auch gern mal links und rechts von der Kino-Community und von den feinen Cineasten kriegt er ja auch mal gern mal links und rechts auf die Fresse, weil das heißt dann Michael Bay und so und der kann nichts. Aber wie ich finde, hat er mit The Rock und Bad Boys und Armageddon und auch Die Insel und so, hat er schon Filme hingelegt, die ich halt sehr gerne gucke. Insofern gehöre ich jetzt nicht zu den absoluten Gegnern oder Hatern von ihm.
Nö, ich bin absoluter Bad Boys Fan.
Mhm.
Also die beide fand ich super. Und Armageddon, weißt du ja, da heul ich. Immer. Ja. Jedes Mal. Immer bei derselben Stelle.
Ich weiß.
ansonsten, ja, also so Pearl Harbor fand ich ein bisschen... Der war mir
den
too much.
Ich ja tatsächlich auch.
Ja. Mhm. Ah nee, das war mir zu viel, zu viel von allem.
Mir war
zu viel
auch
schlecht.
Pitchig.
Ja. Ansonsten, also ich bin jetzt kein Michael Bay Hater. Und ich mag schon auch, wenn es dann mal so rumst und.
Ja, der ist so ein bisschen, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, dass der so ein bisschen wie so ein Siebenjähriger ist im Körper eines erwachsenen Regisseurs, der dann irgendwie einfach mal Explosionen und Bum Bum, was er sonst im Kinderzimmer irgendwie mit Spielzeug nachstellen würde, das macht er halt in echt mit einem ziemlich derben Budget.
Ja.
Ja.
Genau so hat das South Park.
Der lässt dann wirklich
definiert.
Was in die Luft fliegen. Ja.
Ja.
So ein bisschen seine Erfolgsformel und muss man nicht alles abstrafen, was der Herr macht.
Nee, absolut nicht. Pain und Gain fand ich auch unterhaltsam.
Hm.
Fand ich jetzt gar nicht ununterhaltsam. Also ich finde den unterhaltsam.
Ja, ja, es war halt nicht alles geil, was er gemacht hat, also ohne Frage, aber so dieses von wegen automatisch, wenn da mal Gebet draufsteht, gleich irgendwie im Grund und Boden Helden, das kann ich halt nicht, ganz nachvollziehen.
Nein, unterschreibe ich nicht.
Ja, und das ist ein interessantes Triumvirat an Autoren, die hier mitgeschrieben haben bei Transformers 1. Das ist einmal Roberto Orci. Der hat das Drehbuch, ich habe jetzt nur die Drehbuch-Credits aufgerufen, weil die Herren haben auch alle drei irgendwie kreuz und quer produziert oder haben für irgendwelche Serien mitgearbeitet, waren Creator von diversen Serien, aber ich habe jetzt nur die Drehbuch-Credits rausgeschrieben und das ist der Autor von Cowboys and Aliens und von dem Star Trek Reboot 2009, was ich ganz interessant finde.
Ja, und ich mochte ja auch Cowboys and Aliens. Fand den ja, ganz ja, geil.
Ich mochte auch das Star Trek Reboot. Das war das, der erste Star Trek Film, mit dem ich überhaupt was anfangen konnte aus dem ganzen Franchise. Insofern auch da, good job. Alex Kurtzman hat auch einen Star Trek Teil inszeniert, nämlich Into Darkness. Den nicht inszeniert, sondern zu Papier gebracht. Das ist der Autor von dem. Ja. Und John Rogers wiederum, seine Filmografie, was die Drehbuch-Credits angeht, ist nicht ganz so prall. The Core hat er geschrieben und Catwoman. Das sind so die namhaftesten Filme aus seiner Vita. Jetzt nicht ganz so geil. Ja, und jetzt kommen wir zu den Transformers.
Ja, ich glaube, auch noch interessant, nicht nur, dass Michael Bay hier Regie geführt hat, sondern dass Executive Producer halt Steven Spielberg ist.
Das auch noch, ja genau, das wäre auch noch eine Erwähnung wert. Ja. Der stand auch teilweise so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite und hat auch die Sets besucht. Und hat Michael Bay so ein paar Tipps gegeben. Unter anderem einer davon war tatsächlich, dass er CGI so weit wie möglich vermeiden sollte, sondern er meinte zu ihm, du hast ein hohes Budget, also alles, was du an Practical Effects und Explosionen direkt machen kannst, dreh es direkt. Und das kam von Spielberg.
Ja. Ja, das ist schon auch wichtig bei dem Film. Obwohl hier sehr viel CGI zum Einsatz kommt, du hast halt eine Menge realer Explosionen und solche Geschichten. Schon ordentlich. Das und die 150 Millionen, die der gekostet hat, die sieht man halt auch.
Die sieht man. Ja, die sieht man definitiv. Ja.
Ja.
Definitiv.
Gut. Wollen wir mal die Handlung machen. Isa hat ja die Terminator-Handlung schon einwandfrei zusammengefasst. Ja, dann mache ich.
Guess hat die Ehre.
Ja, kann ich ein bisschen über die Transformers reden. Also, vielleicht zur Einleitung. Es gibt die Autobots. Der Anführer der Autobots ist Optimus Prime und es gibt die Decepticons, angeführt von Megatron. Und der Planet, wo diese Roboter-Riesenwesen letztendlich entstanden sind, nennt sich Cybertron. Und diese Roboter-Riesenwesen haben ein bestimmtes Skillset, und zwar können die ihre Form verwandeln. Primär natürlich in Fahr- und Flugzeuge, aber die können sich zum Beispiel auch in Handys verwandeln oder so eine Geschichten. Und Optimus Prime und Megatron regierten einst gemeinsam diesen besagten Planeten, bis letzterer machthungrig geworden ist und das Universum beherrschen wollte. Und die Autobots, das sind sozusagen die Guten von dieser Spezies, die stellten sich gegen die Decepticons. Und es kam zum Krieg. Und das Herz dieser Wesen ist ein magischer Würfel namens Allspark. Und die Autobots wussten dann nicht mehr, was sie machen sollten und kickten den Würfel letztendlich ins All. Der ist dann irgendwo davon geschwebt. Und Megatron wurde auf der Suche nach diesem Würfel auf der Erde in der Arktis eingefroren. Was für eine Handlung. Was für eine dumme Story, Alter.
Der ist da abgestürzt.
Das ist unfassbar. Ja. Und pass auf, es geht noch weiter. Die Koordinaten dieses Würfels, also diese Map, wo eingezeichnet ist, wie man diesen Würfel findet, ist in eine Brille eingraviert, die dem Forscher Witwicky gehört hat. Und dieser Witwicky ist der Großvater von dem Hauptcharakter Sam, gespielt von Shia LaBeouf. Und sein Enkel Sam versucht jetzt praktisch Cash zu machen, indem er so Utensilien von seinem Großvater verkauft, unter anderem ist diese Brille nämlich auch dabei, und stellt die bei eBay rein. Und dadurch wird die Regierung auf ihn aufmerksam. Die haben nämlich den eingefrorenen Megatron auch schon längst gefunden und forschen an dem. Und die versuchen nun über Sam an die Brille zu kommen. Und Sam wiederum und sein Schwarm Michaela, ist auch geil, Michaela Baines übrigens, ja, hint. Die geraten dann in einen Krieg zwischen Regierung, zwischen Autobots und zwischen Decepticons. Und geraten so ein bisschen zwischen die Fronten. Das ist eigentlich die Rahmenhandlung des Ganzen. Also ich meine, man kann jetzt noch ein bisschen detailliert sagen, dass einer der Autobots ist halt auch Bumblebee. Und Bumblebee taucht halt in Form eines Camaro auf. Und dieser Camaro ist halt das erste Auto von Sam, was ihn seine Eltern kaufen. Und dann steht natürlich auch eine direkte Verbindung zu diesen besagten Transformers. Und jetzt geht's darum, dass diese Roboterwesen ihren Krieg auf der Erde fortführen um diesen Würfel. Und unsere menschlichen Helden natürlich mittendrin. Die Armee darf natürlich nicht mitmischen. Ja. Die muss natürlich mitmischen in einem Michael Bay-Film, nicht zu vergessen.
Natürlich.
Und da tauchten sich natürlich böse Regierungskräfte auch auf. Die waren auch Sponsor, ja. Und das ist die Story. Und es knallt und ballert. Und wie wir schon anfangs eingeleitet haben, also viel Practical Effects, was ich halt sehr mochte. Also die Schauspieler und Stuntleute wurden teilweise von Bay angehalten, Digga, wenn du hier rennst und so weiter, hinter dir wird gerade was abgehen, dann hör nicht auf zu rennen, bis wir dir letztendlich sagen, du kannst aufhören zu rennen. Also es war teilweise richtig gefährlich so, weil die irgendwelche Sachen aus der Wüste dann hinterher explodieren lassen und irgendwelche Sachen da hinter den Schauspielern rangezogen haben, gesagt, du musst hier auf jeden Fall durchrennen. Also es war nicht ungefährlich, aber alles für den Film. Und ja, und das CGI, wenn es zum Einsatz kommt, also alles, was so die Transformers selbst angeht, finde ich mega. Finde ich super. Also ich habe an keiner Stelle bei dem CGI was aussetzen, ne? wie andere Filme in dem Alter, wo ich gesagt habe, das sieht nicht mehr gut aus. Hier muss ich sagen,
Alter, ist über 15 Jahre alt und das kann heute wirklich immer noch mithalten. Das ist schon echt gut, ja.
In dem Moment, wenn die halt so...
Voll.
Ja, wenn die halt aus diesen Fahrzeugen, wenn es halt diese Transformers werden und die dann so in der Fahrt von dem Auto praktisch, in der großen Geschwindigkeit verwandeln die sich halt in diese Transformers und dann geht es so über in so ein Rennen, weißt du, das ist mega gemacht, man, das sieht richtig gut aus, ey. Ich hab das sehr genossen.
Ja, und auch wie der Sound da ballert, ey, das ist so krass, das ist eh der perfekte Film, um irgendwie seine Anlage zu demonstrieren.
Ja, gab ja auch Oscar-Nominierungen in der Hinsicht, definitiv.
Ja.
Und Steve Jablonski's Score sei noch vermerkt, omnipräsent, also ich glaube, es gibt kaum eine Minute, wo irgendwie nicht die Filmmusik läuft, aber ich fand's richtig gut, ich fand's voll passend. Und Hans Zimmer hat noch ein bisschen assistiert, der hat ihm noch ein bisschen geholfen. Fand den Score richtig geil. Also es ist quasi der feuchte Traum von einem 7-jährigen Jungen, der in seinem Kinderzimmer mit Transformers spielt, wo ich ja auch einer davon war. Und dieser kleine Junge auf dem Freeway, der dann im Auto sitzt und auf einmal battlen sich diese Roboter um ihn rum, weißt du, und schlagen alles kurz und klein und er sagt so, yeah, irgendwie sowas, weißt du, und feiert's voll. Das sind auch die 7-Jährigen, die sich diesen Film angucken würden. Ganz ehrlich, wenn man sich diesen Film ansieht, so als 7-jähriger Junge, das ist ein feuchter Traum, der da in Erfüllung geht. Und wenn man ein bisschen älter ist als 7, dann hat man noch einen anderen feuchten Traum, weil wir haben die junge Vintage Megan Fox dazu. Also wir haben letztendlich für beide Generationen was am Start. Und da kann man eigentlich nicht viel dran aussetzen, finde ich. Also es ist für mich ist das ein Popcorn-Film, der wirklich geil ist und immer noch gut funktioniert. So, genug
gelabert. Wenn wir jetzt von kleinen Jungs geredet haben, auch für kleine Mädchen ist dieser Film definitiv etwas. Weil auch kleine Mädchen haben Spaß daran, wenn sich Roboter in Autos verwandeln.
Ist das so?
Und Fun Fact, mein erstes Auto, das ich mir selber gekauft habe, habe ich Optimus genannt. Das habe ich Optimus getauft.
Dachte schon, das wäre ein Camaro jetzt, also wirklich.
Nein.
Bei dem Aufbau. Und dann,
der neue Camaro.
Nee. Und das zweite dann daraufhin, weil das so ein bisschen ein etwas, ich sage jetzt mal, erwachseneres Auto war, das wurde dann Sir Optimus.
Ah ja.
Ja. So viel zu, auch Mädchen können Transformers mögen.
Also als Warenfan hättest du dich erst geoutet, wenn du dein kleines Baby Optimus Prime genannt hättest. Ja. Dann hättest du Props von dir bekommen. Bumblebee, ja. Geil. Bumblebee Mang.
Hier, meine Tochter Megatron.
Genau. Das ist sehr
schön. Und ihr kleiner Bruder, Bumblebee.
Ja.
Sehr
aber
schön.
Ey, Guess, als du eben so schön die Handlung zusammengefasst hast und von Enkel Sam gesprochen hast, da dachte ich sofort, ey, da hat das deutsche Marketing-Team doch komplett gepennt, oder? Hey, warum haben die nicht das Ding genutzt und gesagt, Enkel Sam needs you? Oder sowas.
Ja.
Voll gut.
Das wäre eine gute Tagline gewesen, ja. Tja. Hätte man umsetzen können. Ja, und wir haben, wie bei vielen Michael Bay-Filmen, haben wir natürlich bekannte Gesichter in Nebenrollen. Weil neben Shia LaBeouf und Megan Fox haben wir noch Josh Duhamel. Als Army Guy Tyrese Gibson steht ihm noch zur Seite. Anthony Anderson sehen wir noch im Laufe des Films. John Voight spielt den Präsidenten, oder? Mhm. Senator? Was war er? Der war, glaube ich, nicht der amerikanische Präsident. Nee, der war, glaube ich, der Verteidigungsminister, Senator, irgendwie sowas.
Kevin
John
Dunn.
Turturro spielt mit. Ja. Kevin Dunn spielt den Vater von Sam.
Auch ziemlich geil.
Den sieht man ja auch oft, hatte ich neulich bei Hotshots. Also auch ein Typ, der sehr viele Filme und sehr viele Serien dreht. Ja. Sehr aktiv.
Ja.
Ja, wie fandst du es, Lee?
Ja, geil. Ja, nee, ohne Scheiß. Noch, also das, ich finde das eh krass. Also nicht nur die CGI ist gut gealtert, sondern ich finde auch der Film insgesamt, weil das ist halt natürlich der Inbegriff von einem Popcorn-Film. Aber in die Richtung macht er halt alles richtig, finde ich. Und ich finde es immer wieder überraschend, dass der, obwohl er ja schon eine ordentliche Lauflänge mitbringt, mit irgendwie 2:24, dass der mich jedes Mal unterhält. Und ich habe den jetzt wirklich schon oft gesehen. Und ich gucke mir den aber auch immer wieder gerne an. Ey, das ist ein geiler Film. Der ballert halt so dermaßen und natürlich bedient der eine Menge Klischees. Aber ich mag halt auch, dass sich das irgendwie trotzdem so anfühlt, als würde es halt hier um einen Jungen und sein Auto gehen. Also, weißt du, das steht ja trotzdem irgendwie, ist das so der Kern der Geschichte. Und das Ganze drumherum ist natürlich maßlos aufgeblasen, aber das ist ja schon ein wilder Ritt.
Ja, ja.
Und halt eben, also mit einer Michael Bay-Optik, die sich halt echt sehen lassen kann. Das ist halt schon das Popcorn-Kino vom Feinsten, finde ich.
Ja, ist es auch. Ich meine, im Grunde ist es gaga, dass du irgendwelche Roboter hast, die dann zu Fahrzeugen werden und die Stadt zerlegen, aber als Popcorn-Film ist es genau das. CGI, Musik und Ausstattung, das ist ja genau das, was du letztendlich haben willst von so einem Film, der dich zuballern soll. Und das macht er richtig. Finde ich auch.
Finde ich auch.
Ich fand es auch interessant, dass die Designer von den Transformern, dass die sich beim Optimus Prime an der Körpersprache und so ein bisschen an dem Gang von Liam Neeson orientiert haben, hat der eine gesagt im Interview.
Ja, habe ich auch gelesen, wo ich nicht so richtig weiß, was ich da
rausgehe. Finde ich auch strange.
Ja.
Ja, das hat er tatsächlich auch im Interview rausgehauen auf den Specials, wo ich dachte, okay, strange, habe ich jetzt nicht drin gesehen, aber gut.
Liam Neeson hat eine Range. Wirklich, Optimus Prime,
der alles.
Jetzt Frank Drabin Jr., also was soll da noch kommen, ey?
Aber hallo, es gab ja mal einen Sandwich-Shop, die so ein Schild draußen angemacht haben, so von wegen so, no free sandwiches, except for Liam Neeson. Was hat Liam Neeson gemacht? Er ist hingegangen.
Natürlich.
Er ist dahin und ist in den Sandwich-Laden rein und hat sich natürlich sein Sandwich geholt. Das fand ich schon ziemlich lässig.
Beste Publicity.
Cooler Typ, ja, beste Publicity für ihn und für den Laden.
Ja.
Ja,
er ist der coole Onkel und der Laden kriegt Publicity, ja.
Nee, und für mich war das... Ja, erzähl.
Wir haben bei dem Film natürlich wahnsinnig viele Produktplatzierungen, ne? Also ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber das ist schon wirklich inflationär, was da irgendwie... Also nicht nur natürlich die US-Streitkräfte mal wieder, aber auch natürlich Hasbro, die Autos da herstellen, die haben da platziert ohne Ende und ich weiß nicht, was man da sonst noch alles sieht. Also da geht schon einiges.
Das Handy, das wusste ich gar nicht. Von Megan Fox ist sehr präsent. Sollte ja ursprünglich ein Apple-Handy sein, iPhone, aber die wollten nicht. Und dann ist es halt Samsung, glaube ich, geworden.
Nokia.
Nokia war das, genau, ja, genau.
Ja. Und,
der eine, Decepticon verwandelt sich ja dann auch immer in das Telefon von ihr und deswegen ist das Telefon auch immer zu sehen. Also ist schon sehr präsent, aber ist auch so ein Michael Bay-Ding, dass dieses Product Placement ist schon sehr.
Das wurde sehr auch viel extremer noch, finde ich. Also in den Folgeteilen war das irgendwann viel krasser, finde ich. Da hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, das ist ein Audi-Werbefilm.
Das war Ambulance, glaube ich, auch gesagt, dass da eine Menge Product Placement noch mit drin war.
Naja. Aber ich finde, bei solchen Filmen kann ich das irgendwie, da kann ich drüber hinwegsehen, weil, also irgendwie müssen die ja die Kohle auch zusammenkriegen und so die ganzen Autos müssen gestellt werden und sonst, wenn die hier halt irgendwie nur 50 Millionen haben statt 150, dann sieht's halt auch entsprechend aus und der ballert halt über die ganze Lauflänge, so, da wird ja nicht irgendwie, man ist ja nicht so, dass du hier denkst, ah, okay, für das eine Setpiece, da ging die ganze Kohle rein, sondern dir gibt's ja ein krasses Ding nach dem anderen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Sind auch geile Ideen, also wie die sich verwandeln. Also es gibt ja dieses böse Polizeiauto bei den Decepticons und so, das fand ich zum Beispiel auch ganz geil, ein Panzer und so. Also es ist so alles, was so ein 7 Jahre alte junges Herz ist.
Das ist so witzig, ey. Das böse Polizeiauto.
Ja.
Das böse Polizeiauto.
Wie cool ist das?
Ich fand dieses kleine Vieh so flashig, was sich dann in so einen CD-Player verwandelt hat. Oder in so ein Radio.
Ja. Ach ja.
Ja, eben, das war ja das Vieh, was sich cool. in das Telefon von Michaela verwandelt hat.
Ja. Ja, und ey, Megan Fox, das war definitiv ihre Prime.
Schon Hancock,
die ist schon sehr schön anzuschauen.
Ey, aber sag mal, ich meine, Megan Fox hat in diesem Film, glaube ich, nicht einmal den Mund zugemacht.
Muss sie auch nicht.
So, die lief halt
das ja, das
war vielleicht eine Regieanweisung.
Mit diesem halb geöffneten Mund umher, wo ich irgendwann auch echt dachte, ich so, Alter Mädchen, mach doch mal die Lippen zu, ey, ganz ehrlich.
Die hat halt viel zu sagen, deswegen war der Mutter halt ständig auf.
Ja, genau. Mhm. Das muss es sein.
Naja.
Das war übrigens auch der Film, wo sie im Nachhinein dann auch Michael Bay als Adolf Hitler des Filmemachers bezeichnet hat, wo sie sich auch ein bisschen ins Aus katapultiert hat in Hollywood. Also hat sie mal im Interview gesagt, dass er da auf jeden Fall nicht gerade der sozialste ist von den Regisseuren, mit denen sie zusammengearbeitet hat.
Ja, ja. Gut, jetzt, ne, wenn man sieht, wie diese Frauenfigur hier inszeniert ist, könnte man natürlich Rückschlüsse ziehen, so ob das am Set entsprechend, also ob die nicht einfach genau gleich behandelt wurde, wenn die Kameras ausgingen, weißt du, ist ja hier schon ein bisschen als Objekt inszeniert?
Na, ich finde, also, das ist eine starke Frauenfigur. Ich meine, sie schraubt an Autos rum, ja, entgegen ihres Rufs, weil die Männer sie natürlich sofort verurteilen, von wegen, die hat sowieso keine Ahnung. Ihr Jogfreund, der American Football Quarterback, sagt so, ja, setz du dich mal hinten ins Auto, das mache ich mal hier mit den Zündkerzen, davon hast du keine Ahnung. Und dann später kommt raus, dass sie halt von ihrem Vater alles beigebracht gekriegt hat,
ja, wie man aber das Zündkerzen wechselt doch, und das Auto. Bedient doch nur super. Bedient diesen komplett Männertraum.
Die Objektifizierung.
Ja, eben. Also fehlt ja nur noch, dass sie dann auch noch ein Maschinengewehr in die Hand nimmt und in ihren Hotpants da rumballert. Also,
ja, genau.
Ja, das macht sie in einem anderen Film dann, ja.
Ja. Deswegen,
ja, das muss war man, nicht ganz ernst gemeint von mir.
Ja, also so richtig PC ist das natürlich nicht mehr. Aber also uns Sexisten nimmt das ja keinen Spaß am Film.
Nee, und Michael Bay ist, glaube ich, auch nicht der Typ, der gute Frauenrollen schreibt, ja.
Weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber ja. Also sie spielt natürlich wirklich eine untergeordnete Rolle hier, weil ich finde halt, Shia LaBeouf trägt das Ding echt gut.
Echt, ja?
Du nicht?
Naja, Shia, ich weiß nicht, zu der Zeit, ich konnte es nachvollziehen, weil ich fand ihn zu der Zeit nervig. Der ist dann aufgetaucht auf einmal in Indiana Jones 3 und hat so den Sohn gespielt von Indy und so. Und, ich habe den noch nie vorher gesehen. Dann kam Transformers, dann kam dieser komische Film mit den Fußfesseln da am Fußgelenk, wo er dann irgendwie nicht aus dem Haus durfte. Und ich habe diese Filme schnell hintereinander gesehen und irgendwie fand ich den nervig. Ich fand den, in einem Film fand ich den gut, in dem Wall Street Sequel.
Ja.
Da fand ich, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, hier war der richtig gut. Aber in den anderen Filmen war der so nervig. Hier ist er auch so ein nerviger Charakter.
Naja,
so
mir genau gleich.
Klar, also der soll halt dieser aufgedrehte Teenager sein. Der ist ja auch permanent unter Druck. Und nervig, ich weiß, was du meinst. So, das hat was Anstrengendes, aber ich finde trotzdem, dass er das gut spielt. Also finde, man erkennt hier schon auf jeden Fall, dass das ein talentierter Typ ist.
Ja, das hätte ich hier wahrscheinlich noch nicht erkannt, aber das sind wahrscheinlich dann deine Schauspiel.
Ja, wer weiß, Instinkte. Also ist ja auch egal.
Aber der ist
das jedenfalls, also für
was
mich
die letzten Jahre angeht, hat er sich natürlich mega schauspielerisch gemacht, aber das hätte damals natürlich nicht gewusst, dass der Typ aus Transformers, dass der so eine Wucht wird vor der Kamera.
Ein Spielberg-Zögling zu sein, das schadet wahrscheinlich nicht. Aber ich fand auch, zum Beispiel Anthony Andersons Rolle hier viel anstrengender. Den fand ich echt nervig. Also das ist halt so.
Aber ist auch fast immer in seinen Filmen, oder? Ist auch immer belegt als nerviger Sidekick, der immer sehr laut ist, oder? Also Anthony Anderson hat noch nie irgendwie subtil gespielt.
Nee, warte mal, bei Hustle and Flow ist er doch der Homie, der jetzt irgendwie ein anständiges Leben hat, oder nicht? War das nicht auch Anthony Anderson?
Ja, aber der ist auch einer von denen, der immer Sprüche klopfen und so weiter hin und her und immer da
nein,
Dicke.
Nee.
War der bei Hustle and Flow? Nee,
bei Hustle and Flow nicht.
War der da ernst? Nee,
ja, Mann.
Okay.
Aber ich weiß, was du meinst. Also das hat er natürlich echt oft gemacht. Diesen Sprüche klopfenden, überforderten, dicken, so
hier
typisch.
Ja.
Kangaroo Jack und sowas.
Ja, zum Beispiel. Typische Anthony Anderson-Rolle.
Die großen Filme. Ja. Nee, aber ansonsten, ich mag den Cast hier.
Ja,
finde auch. Ich finde stimmig.
Also klar sind Leute wie John Turturro und so ein bisschen unterfordert. Ich verstehe auch nicht, warum John Voight jetzt für die Goldene Himbeere nominiert war für den Film. Hat doch den zwielichtigen Politiker auch so gespielt, wie ihn jeder gespielt hat in so einem Blockbuster. Jetzt haben ja auch schon alle gestandenen Schauspieler haben ja schon mal irgendwie einen Präsidenten oder einen Politiker gespielt in irgendeinem Hollywood-Blockbuster.
Naja,
also das hätte ich jetzt auch nichts dran aussetzen. Ja. Nee, und am Ende gab es 3 Oscar-Nominierungen.
Wirklich zu vernachlässigen, ja.
Ja, eben.
Und die finde ich gut nachvollziehbar, weil das ist genau das. Ich finde das so krass. Also mich hat es damals im Kino auch wirklich nachhaltig beeindruckt, wie der mit Effekten und Sound und so weiter umgeht. Das ist so krass.
Ja, voll.
Ja, auf jeden.
Und trotzdem erst zum zweiten Mal.
So einem Film.
Ist für den Arsch, ja. Und trotzdem erst zum zweiten Mal gesehen bei mir. Also es war mein erster Rewatch, genau wie Terminator. Insofern beide Blockbuster tatsächlich nur einmal gesehen. Wie oft habt ihr Transformers gesehen?
Also, das war jetzt bestimmt mein 6. Mal oder so.
Oh, okay. Na, so oft nicht, aber schon so 3-4 Mal.
Da war ich mit der 8 bei Lee wahrscheinlich schon wieder zu vorsichtig. Naja, gucken wir mal. Und war auch einer der größten finanziellen Hits. Also der taucht auf diesen Box-Office-Mojo-Listen taucht der regelmäßig auf. Hat einen mega Kinostart und ist nicht der erfolgreichste Transformers, aber ist definitiv in den Top 100 der Box-Office-Hits. Ist der auch ständig da oben mit bei.
Naja. Hat ja, und vor allem erfolgreichster Start.
700 Millionen eingespielt.
Ja, und dann kommen allein in den USA nochmal über 300 Millionen Videosales dazu. Und der hatte wohl auch den erfolgreichsten Kinostart, ne? Das erfolgreichste Eröffnungswochenende für einen Film, der kein Sequel ist.
Richtig.
Mit über 152 Millionen, schon krass.
Ist mittlerweile geschlagen worden, ich habe den Film jetzt vergessen, von, ja, das habe ich gelesen, ne? Wurde fünf, sechs Jahre später wurde er dann vom Thron gestoßen, aber ich komme nicht mehr drauf.
Ja, das, egal. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mittlerweile wahrscheinlich ein paar Mal getoppt wurde.
Mhm. Klar. Wir bewegen uns jetzt mittlerweile auch in ganz anderen Zahlen. Ja.
Ja, ja. Aber dass er funktioniert hat, steht ja außer Frage, weil gab ja diverse Sequels.
Ja.
Und irgendwie ist das jetzt nicht gerade ein Franchise. Ja, aber ich finde das halt nicht gerade ein Franchise, wo man sagen kann, da wurde jeder Teil besser.
Nee. Definitiv nicht.
So.
Ja, ein Teil fehlt mir noch von denen, die bis jetzt rausgekommen sind, aber du hast, glaube ich, auch Bumblebee noch nicht gesehen, oder?
Doch, den habe ich, glaube ich, sogar hier rezensiert.
Ach, du hast den rezensiert hier?
Ich war das.
Du hast Bumblebee rezensiert. So schließt sich der Kreis.
Nee, ich habe Bumblebee nicht gesehen.
Ach, du hast Bumblebee nicht gesehen. Okay. Ja. Heillos durcheinander. Ich habe den hier, glaube ich, rezensiert. Nee, ich war das. So, okay. Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
Wer bist du eigentlich? Okay. Was machst du hier?
Verwirrung. Man nannte mich auch Tim. Ja, wollen wir zu den Punkten kommen?
Dann.
Ja, kommen wir zu den Punkten.
Okay.
Gut.
7,0 gibt es auf einem Gebiet. Oder mach du, auch schön.
Nee, komm, wir machen dreistimmig. Mhm. Metascore.
Kanon.
61.
61.
Rotten Tomatoes, 5,8. Lee, mach du das Publikum von Rotten Tomatoes. Ja. Und Isa, mach du die Letterboxd-Bewertung.
Letterboxd-Bewertung.
Ja, das dauert.
Oh.
Das ist professionell.
3,0. Also,
wirklich.
Ja. Glatte 3,0.
3,0.
Die feinen Herren ziehen die ersten.
Alles überschaubar.
Ziemlich.
So, dann wollen wir mal auflösen, wo wir letztendlich gelandet sind. Mhm. Bei mir hat die Punktlandung.
Ich bin so gespannt.
Lee hat recht, ist eine 8.
Geil.
Mann, guess, ey.
Ja, tut mir leid. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist ein super Popcorn-Film.
Was ist hier mit Jabba, aber Bum Bum Action, Megan Fox,
ja, ja.
The Fuck?
Ja, ja, 8 Punkte.
Bist nur einen halben Punkt daneben, Isa.
Ja, ich bin die ganze Zeit nur einen halben Punkt daneben.
Nicht so ganz richtig.
Gerade dir mit
der ersten Runde warst du einen daneben.
Seien Sie still.
So, Isa.
So will man korrigiert
werden. Wie viel sind's gewonnen?
Ich bin bei einer 8.
Eine 8.
Oh, fuck.
Hab ich auch verkackt.
Ja, haben wir auch verkackt. Aber du, ich find's so schwierig, deswegen bin ich froh, ansatzweise in der Nähe zu sein. Ich bin tatsächlich bei 9 Punkten.
9. Wow.
Ja.
Ja, ich meine, ich habe, während du dann angefangen hast zu rezensieren, habe ich mir gedacht, dass ich zu niedrig bin, gedacht. Aber ja, ich habe es geahnt. Ich habe es kommen sehen. Aber ich wusste es halt nicht so. Ich weiß nicht, ob wir über den ersten Teil schon mal, ob wir da mal was erzählt haben. Also ich weiß, welche du halt, dass du die neueren Teile, da hattest du einiges auszusetzen, aber ich weiß halt, dass du den ersten auch mochtest, aber ich wusste nicht, wie sehr. Naja.
Der 9 ist krass.
Ja, aber ich glaube, da fließt auch stark mit ein, dass ich, das war halt eins dieser Kinoerlebnisse, die irgendwie hängen blieben.
Mhm. Fallen Angels 3,5. Jut, Transformers
schön mit euch.
9. Bringen wir den Kopf von Alfredo Garcia, 6,5. Transformers, 9. Lee in der Nutshell.
Ja, jeder so in seinem Genre halt, ne? Also ich finde, die beiden miteinander zu vergleichen, ist auch echt schwierig.
Er ist einfach geistig immer noch 6 Jahre alt.
Ja, man, siehst du?
Ja, Mann.
Ich bin der Junge aus dem Auto, der sich freut, als die Transformer über ihn rennen und sich prügeln.
Genau. Yeah.
Yeah. Voll yeah. Wie cool. Ist der Endstand?
Ja, da muss ich mal rechnen, warte.
Ich glaube, Isa landet wieder nicht im Lusthof. Was ist da los? Hast dein Mojo verloren?
Ach,
ihr wart beide anderthalb Miese jetzt daneben. Ich habe ein Miese.
Oha.
Und jetzt.
Es ist so schrecklich.
Es ist so schrecklich.
Ja, wenn wir davor punktgleich waren, die und ich, dann hat er jetzt um halben Punkt gewonnen, nach meiner Rechnung. Aber
da hast du
wir
recht.
Gucken mal.
Ja. Guess ist bei 2 Miesen gelandet.
Schreibst du das bitte mit, Isa?
Wieso? Lee schreibt es doch mit.
Ja, nee, gut. Aber ich muss die Tabelle machen. Aber kann mir Lee auch sagen, okay, ist alles gut.
Ja. So, Gess hat 2 Miese. Isa hat 3 Miese. Und ich habe 1,5.
Oh, dieser Punkt geht an Lee.
Ja, knappe ja. Kiste.
Ja.
Spannend diesen Monat.
Siehst du, da heult sogar mein Kind.
Ja. Sie leidet mit dir.
Ja, bei Isa, was ist mit dir?
Ah. Ja, genau, da kam gerade so ein ganz, ganz mitleidiges. Ah.
Oh, schade.
Schon wieder fast. Oh.
Ganz knapp.
Meine Mama ist ein Loser.
endlich habe ich jemanden eingeladen, der Punkterat noch schlechter ist als ich.
Ja, super.
Das freut mich.
Stets zu Diensten.
Also mit Dave haben wir da doch immer eine ziemliche Bank.
Ja. Dave ist auf jeden Fall eine Bank. Dave sprengt unsere Punkteskala.
Ist so geil.
Der ist ein Riesentalent.
Ja. Hatten wir jetzt noch nicht dabei, ne? Seit es dieses neue Ding gibt mit den gemeinsamen
Filmen. Ja, aber der kommt jetzt. Doch, mit Erik war er dabei. Da haben wir vorm Film geraten bei Evil Dead und die und bei Moonlight. Das wird ja richtig Bambule
gewesen sein.
Mhm. Ja, da war richtig Bambule.
Okay. Naja.
Okay.
Ich werde mich bessern.
Mach das, gib dir mehr Mühe. Mhm. Gut, guter jetzt Vorsatz. Geht Lee in Führung bei den regulären Episoden. Da stand es, glaube ich, 2-2 oder so. Oder 1-1. Und jetzt führst du.
Ah, okay. Das schon wieder.
Knappe Kiste. Mhm. Ja. Ey, aber bei den Support-Episoden, da führe ich ja. Da war nämlich auch 1-1 und ich habe die letzte gewonnen hier in dieser Dreierkonstellation. Mhm. Da bin ich in Führung gegangen. Also schauen wir mal. Diesen Monat geht noch ein bisschen was.
Okay. That's the spirit.
Alright. That's the spirit. Ja, dann sind wir raus und bedanken uns fürs Zuhören.
Ja, und bedanken uns bei Isa.
Auch bei Isa natürlich.
Ich freue mich immer wieder bei euch zu sein.
Oh,
wir freuen uns
wieder
auch.
Gut mit dir. Lass uns nicht so lange warten beim nächsten Mal.
Nein, ich habe jetzt auch nicht vor, dazwischen noch mal ein Kind zu bekommen. Also alles gut.
Das ist gut.
Okay. Ich bin erstmal durch damit.
Erstmal durch damit.
Guter Plan.
Oh fuck.
Okay, erstmal. Aber wir brauchen doch neben Bumblebee noch den Optimus Prime.
Wir brauchen noch einen Megatron, ist mir schon klar.
Wir brauchen noch Megatron und Optimus Prime, also sollten schon 3 Kinder sein, wenn wir die so. Und beim ersten Baby hast du schon verkackt mit dem Taufen, also ja, insofern.
Stimmt.
Müssen noch ein paar Babys her.
Wir können ihr einen Rufnamen geben. Sie kann ja als Rufname Bumblebee heißen, wenn du gerne möchtest.
Ja, okay, da überlegen wir uns was.
Ja,
Optimus Prime auch dein Lieblingstransformer?
Was?
War Optimus Prime dann auch dein Lieblingstransformer?
Nein.
Okay.
Aber das Auto sah so nach Optimus aus. Das Auto war halt kein Bumblebee.
Mehr LKW.
Deswegen. Mhm. Nein, es war so erhaben. Es war ein Leader, verstehst du?
Ah, hattest du auch okay. Transformers in deinem Kinderzimmer?
Ein Herrscher.
Lee?
Nein, hatte ich nicht.
Und Lee, du? Weil du bist ja in so einem Female-Haushalt groß geworden. Vielleicht haben die sowas nicht geduldet, so ein Spielzeug.
Nee, ich
zu martialisch.
Glaub, Transformers hatten wir nicht, ja, wahrscheinlich.
Hast du nicht gehabt?
Nee.
Nee, Lee, lies mal lieber das Buch hier.
Du gibst das Transformers-Buch.
Nein, nicht. Wenn irgendwas anderes
von Dostojewski.
Lies mal Dostojewski hier, Krieg und Frieden hier. Lass mal diese Transformers.
Ja. Oh Gott.
Okay, bevor wir weiter palabern, würde ich sagen, wir sagen mal tschüss und ciao und danke nochmal, Isa, und verabschiede dich nochmal von unserem Publikum und ich hoffe, wir holen dich mal bald wieder ran.
Auf jeden Fall. Servus und Baba.
Bewegt Bild Banausen.